Und die Klimagerechtigkeitsbewegung sagt ja immer System Change, aber hat eben nicht so viel darüber gesprochen, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, mit Vergesellschaftung machen wir da so einen sehr konkreten Vorschlag, wie System Change aussehen kann.
Und da, glaube ich, müssen wir auch mehr sagen, als es irgendwie sozial-ökologisch sein soll, sondern wir müssen ganz konkret benennen, wie soll das bei uns passieren.
Und genau das wollen wir mit dieser Konferenz dann auch, das, was DWE jetzt für den Wohnsektor gemacht hat, das auf andere Sektoren zu übertragen und zu gucken, okay, also was heißt es da, die Produktionsmittel sich demokratisch anzueignen, wie kann das aussehen?
Und jetzt kommen wir in eine Krise, das heißt, jetzt ist gerade so ein Möglichkeitsfenster und jetzt ist eigentlich die Chance, dass man die Lösungen, die vorgedacht sind oder die real schon im Kleinen existieren, nochmal ausweiten kann.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Dissens Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche sprechen wir hier, ihr habt schon gehört, über Vergesellschaftung. Denn die zweite Vergesellschaftungskonferenz, die steht in den Startlöchern. Und wenn ihr aufmerksame HörerInnen meines Podcasts seid, dann wisst ihr, dass Dissens da Medienpartner ist. Ja, unter dem Motto Let's Socialize Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit werden auf der Konferenz ganz viele Menschen aus verschiedenen Politikfeldern zusammenkommen, um konkret Projektideen und Kampagnen zu planen. Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Care und Mobilität. Genau, und ich habe ein paar AktivistInnen vor der Konferenz eingeladen, um im Podcast darüber zu sprechen, wie Vergesellschaftung in den einzelnen Bereichen aussehen könnte und wie wir eigentlich dahin kommen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Danke an die Runde, danke, dass ihr dabei seid bei unserem kleinen, ja, Pre-Talk, könnte man sagen, kurz vor der zweiten Vergesellschaftungskonferenz, Mitte März findet die ja statt bei Berlin. Genau, und für unsere ZuhörerInnen, ich habe AktivistInnen aus verschiedenen Bereichen, aus den Teilbereichen der Konferenz hier in den Podcast eingeladen. Das sind die Bereiche Energie, Landwirtschaft, Sorgearbeit und Mobilität. Und ich möchte die natürlich alle mal kurz eben vorstellen, damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben. Fangen wir mal an mit der Person, die für Energie hier ist, Sina Reisch. Sie ist seit vielen Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und sie war zum Beispiel lange Sprecherin von Ende Gelände und hat selbst auch Kohlekonzerne in Kohlegruben blockiert. Und jetzt ist sie beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, die auch die Vergesellschaftungskonferenz mit ausrichten. Ja, und beackert da das Thema Vergesellschaftung. Sina, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, und Teilbereich Landwirtschaft, Nadine Gerner. Nadine ist bei Common Ecologies organisiert und hat dort Strategien und Taktiken für eine agrarökologische Wende erarbeitet. Und außerdem veröffentlicht sie bald auch ein Buch zu Ökofeminismus. Nadine, danke, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank.
Ja, und dann haben wir für den Bereich Care, Sorgearbeit, Liska Bolshausen am Start. Sie ist Soziologin mit Schwerpunkt kritische Wirtschaftsforschung und außerdem Co-Leiterin bei Wirtschaft ist Care, eine Denk- und Handlungswerkstatt, die auch schon mal zu Gast war im Podcast hier. Und ja, dort setzt sie sich ein für eine care-zentrierte Wirtschaft, also eine Wirtschaft, die Sorge in den Mittelpunkt stellt. Liska, auch an dich herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Ja, und dann zu guter Letzt Thomas Eberhard Köster. Er ist Teil von ATTAC Deutschland und dort streitet er für eine klimagerechte Verkehrswende. Dementsprechend ist er hier für den Bereich Mobilität da und hat auch unter anderem die Kampagne Einfach umsteigen mitorganisiert. Und ja, er engagiert sich außerdem auch bei den Anti-IAA-Protesten. Thomas, auch an dich. Danke, dass du da bist.
Ja, hi, schönen Dank für die Einladung.
Ja, ihr Lieben, wie besprochen würde ich gerne für den Einstieg einmal drüber sprechen, warum ist Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit eigentlich notwendig? Denn wenn es um die Eindämmung des menschgemachten Klimawandels, der Klimakrise geht, dann haben wir, glaube ich, weiterhin dicke Bretter zu bohren, wenn es darum geht, halt Mehrheiten für die Einsicht zu gewinnen, dass grünes Wachstum und Technologien nicht der Ausweg aus der Krise sein werden. Mhm. Deshalb die Frage, warum ist es im Sinne des Erhalts unserer Lebensgrundlagen wichtig, dass wir die Eigentumsfrage stellen und nicht weniger fordern als die Überwindung von Privateigentum und Markt durch Gemeineigentum, durch demokratische Selbstverwaltung und vielleicht sowas wie öffentlichen Luxus, dass wir also nicht weniger brauchen als einen demokratischen Sozialismus. Sina, vielleicht Fangen wir mit dir mal an, weil du ja lange, das hatte ich schon gesagt, in Kohlegruben auch unterwegs warst und da Energiekonzerne wie RWE zumindest mal temporär enteignet hast. Ja. Warum ist Nachhaltigkeit ohne Vergesellschaftung beziehungsweise die umfassende Demokratisierung von Wirtschaft nicht zu haben?
Ja, du hast jetzt schon ganz viele Aspekte genannt. Ich glaube, wie viele andere war für mich in den 2010er Jahren klar, dass die Klimakrise ein sehr guter Punkt ist, an dem man erklären kann, warum der Kapitalismus so schlecht funktioniert. Na, dann haben wir diese Blockadeaktionen gemacht, immer mit einer klaren antikapitalistischen und antikolonialen Haltung. Und da war uns in der Analyse auch schon immer klar, dass die Eigentumsfrage zentral ist. Wir haben immer die Ende-Gelände-Blockaden auch als Angriff auf das Recht auf Privateigentum gesehen. Denn warum sollten diese fossilen Ressourcen, das sind irgendwelche Wälder, die es vor Millionen von Jahren gegeben hat, die jetzt unter der Erde gepresst wurden, warum gehören die plötzlich irgendwelchen privaten Konzernen und wir haben da kaum demokratisches Verfügungsrecht drüber? Deshalb dann diese Blockaden, die ich auch immer gerne als Demokratisierung der Kohlegruben bezeichnet habe. Aber man muss auch sagen, diese Aktionen haben dieses Verfügungsrecht der Konzerne über diese Ressourcen immer nur sehr kurzzeitig in Frage stellen können. Wir sind ja dann wieder weggegangen und die können das schon ganz gut wegstecken. Deshalb denke ich, es ist absolut geboten, dass deren Eigentumsrecht im größeren Stil in Frage zu stellen und die Vergesellschaftung ist da ein Mittel. Hm.
Ja, danke dir. Wir wollen auch nachher, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber reden, wie das konkret aussehen kann. Es gibt ja auch diese Kampagne, die auch schon hier im Podcast zu Gast war, RWE und Co. enteignen, so ein bisschen im Windschatten von Deutsche Wohnen und Co. enteignen entstanden und halt mit Blick eben auf Vergesellschaftung im Energiesektor. Nadine, du bist ja gerade an der Schnittstelle, sagen wir mal, von Klimabewegung und bäuerlicher Bewegung aktiv. Auch die Landwirtschaft ist vom Klimawandel einerseits betroffen, aber trägt auch massiv zur Klimakrise bei. Warum ist denn Vergesellschaftung, also die Eigentumsfrage mit Blick auf die Landwirtschaft auch ganz zentral? Warum kann es da nicht quasi nur um eine ökologische Transformation gehen?
Ich glaube, das kann man sehr gut am Begriff der Nachhaltigkeit erklären, den du jetzt schon öfter genannt hast. Also warum Nachhaltigkeit und Vergesellschaftung zusammengehören, weil so wie jetzt gerade Nachhaltigkeit praktiziert wird, funktioniert das nicht. Genauso wie wir gegenwärtig Nachhaltigkeit haben, ist das nämlich sehr gut mit dem Kapitalismus vereinbar. Zum Beispiel eben, wenn wir uns anschauen, hier und da ein bisschen mehr Windräder oder ein paar Biogasanlagen, aber sozial gerechter wird es dadurch eigentlich nicht, weil diese nachhaltigen Infrastrukturen, die gehören dann eben wieder den großen Playern auf dem Markt. Und es sind zum Beispiel auch die Biogasanlagen, die maßgeblich die Pachtpreise in die Höhe getrieben haben, weil die eben den großen InvestorInnen gehören und nicht irgendwie der Gemeinde oder einer Energiegenossenschaft. Oder das Gleiche sehen wir auch bei Tesla in Brandenburg, wo eben der grüne Anstrich auch nicht die Arbeitsbedingungen zum Beispiel verbessert von den Leuten, die dort arbeiten, sondern im Gegenteil. Und deswegen würde ich sagen, dass eben Vergesellschaftung eine Strategie ist, die sich nicht bloß mit Nachhaltigkeit zufrieden gibt, sondern eben auch diese sozialen und ökologischen Fragen angeht und die nicht gegeneinander ausspielt, so wie das eben gegenwärtig total der Fall ist.
Mhm. Ja, danke dir erstmal. Wir wollen auch nachher drüber reden, wie das eigentlich aussehen kann, klimagerechte Vergesellschaftung auf dem Acker. Liska, Care und Klima, Sorgearbeit und Klimaschutz, da stellt sich vielleicht für viele, die uns zuhören, nicht unmittelbar der Zusammenhang so dar. Warum ist die Aufwertung von Care oder Care ins Zentrum zu stellen? Warum ist das für Klimagerechtigkeit eigentlich ein Muss? Und warum geht das alles wiederum nicht ohne Vergesellschaftung?
Ich glaube, Klima und Care haben vor allem gemeinsam, dass sie nicht gesehen werden und dass sie gemeinsam abgewertet werden. Also, dass wir in einem System leben, das darauf basiert, dass es diese Bedingungen gibt, also die Fürsorge und die natürlichen Ressourcen. Und das davon ausgeht, dass wir uns an diesen Ressourcen scheinbar unendlich bedienen können, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie es eigentlich um diese Ressourcen bestellt ist. Also, wie es eigentlich um die Care-Arbeit bestellt ist und wie es eigentlich um unsere natürliche Umwelt bestellt ist. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einfach als Gesellschaft total erschöpft sind und wo aber auch unsere Umwelt erschöpft ist. Und wir befinden uns in einer großen Klimakrise, aber auch in einer ganz großen Care-Krise. Und beiden gemeinsam ist dieses System, was halt auf Profite schaut und was, wie auch Nadine ja gerade beschrieben hat, mit der Nachhaltigkeit, was versucht weiterzumachen und auch auf das Gewerbe fokussiert ist und gar nicht schaut, was eigentlich dahinter passiert. Und mit Vergesellschaftung können wir die Verantwortung über Care und auch die Verantwortung über unsere Umwelt wieder an die Gemeinschaft geben und gemeinsam entscheiden, wie wir eigentlich mit diesen Bedingungen umgehen wollen. Hm.
Ja, danke dir erstmal soweit. Nachher kommen wir vielleicht auch darauf zu sprechen, was vielleicht auch so real existierende Beispiele von Vergesellschaftung im Care-Bereich sind, was wir uns konkreter darunter vorstellen können. Thomas, kurz mal zu dir. Mobilität, also da können wir jetzt natürlich in Deutschland über viel sprechen, aber ich glaube, wie in keinem anderen Land muss man da über Autos sprechen. Und da wird uns ja jetzt verkauft, dass wir alle auf E-Autos umsteigen sollen. Warum wird das nicht reichen und warum sollen eigentlich Autos in gesellschaftlicher Hand, also wenn wir denn dann die Konzerne vergesellschaften, warum soll das denn besser sein? Also es sind ja immer noch ressourcenverbrauchende Schleudern.
Ja, ich gehe da vielleicht mal einen halben Schritt zurück zu deiner Eingangsfrage, warum Vergesellschaftung was mit Kapitalismus zu tun hat und warum Kapitalismus was mit Umweltzerstörung zu tun hat. Das Problem im Kapitalismus und das, was Sina angesprochen hat, die Eigentumsfrage, ist ja das Hauptproblem, das mit diesem Eigentumstitel verbunden ist, auch darüber zu entscheiden, was damit passiert und damit verbunden ist, damit Gewinne machen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem im Kapitalismus, diese ungeheure Wachstumsdynamik, dass also Stillstand sozusagen Systemende ist und deshalb im Kapitalismus halt immer weiter Wachstum notwendig ist. Und jetzt bezogen auf den Outdoor-Bereich, wir haben das Problem ja in den letzten drei Jahrzehnten eigentlich eine ungeheure Wachstum auf dem Automarkt. Und die Autokonzerne produzieren ja nicht Autos, weil sie Autos produzieren wollen, sondern weil sie Gewinne machen müssen. Und dazu müssen sie die Autos produzieren. Und da haben wir jetzt die Situation, dass wir da einmal eine Krise in der Ökonomie haben und gleichzeitig eine Naturkatastrophe. Und da sage ich halt diese Frage, warum produzieren die nicht was Nützliches, zum Beispiel Schienenfahrzeuge, die wir dringend bräuchte, sondern produzieren weiter Autos und womöglich E-Autos, die das Problem auch nicht lösen. Da kann man halt nur sagen, die Konversion, also die Umrüstung der Automobilindustrie auf nützliche Dinge zu produzieren, wird nur funktionieren über Vergesellschaftung. Und umgekehrt wird Vergesellschaftung extrem damit zusammenhängen, wie eine Konversion, also eine andere, eine nachhaltige Produktion funktioniert. Und da kommen diese beiden Dinge zusammen. Und deshalb passt das, glaube ich, beim Automobilbereich sehr gut, diese Frage, dass es nicht darum geht, ob jetzt ein Konzernchef böse oder eine Nutzerin eines Autos sich blöd verhält, sondern wie man das auf der Systemebene angeht, nämlich andere Dinge produzieren, als die, die der Kapitalismus braucht. Das scheint mir die entscheidende Frage hierbei zu sein. Mhm.
Ja, bevor wir darüber sprechen, wie denn Vergesellschaftung in den einzelnen Bereichen aussehen könnte, würde ich gerne noch kurz mit euch allen darüber quatschen, inwiefern Vergesellschaftung als Strategie zu einer Erneuerung der Klimabewegung oder auch der Linken im Allgemeinen beitragen kann. Also wenn wir uns die politische Ausgangslage anschauen, dann sehen wir, dass sich die Klimakrise verschärft. Die Einschläge kommen auch bei uns im reichen Norden näher. Und trotzdem stößt Klimaschutz und Klimabewegung bei vielen Menschen auf Ablehnung oder sogar offene Feindschaft. Und dann sehen wir einen Neoliberalismus und einen politischen Liberalismus in der Krise, eine bürgerliche Mitte, die darauf mit Verrohung reagiert und einer immer autoritäreren Regierungsweise. Und wir sehen, dass die Rechten und Rechtsextremen von den Krisen der Gegenwart profitieren. Und ja, und die Klimabewegung und die Linke, die schafft es gegenwärtig eben nicht so richtig, Begeisterung bei den Menschen für progressive Politik zu wecken. Also wie schätzt ihr da die aktuelle Situation ein und inwiefern kann vielleicht auch Vergesellschaftung dann ein Kompass sein, um politisch an Boden zu gewinnen? Nadine?
Ich glaube, ich würde da mal mit diesem Stichwort oder Buzzword System Change anfangen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo die Konferenz auch ansetzt, also was du gerade erklärt hast, so ein bisschen diese Problematisierung von, wo steht eigentlich gerade so eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die eben auch diesen Begriff die ganze Zeit in ihrem Diskurs verwendet hat. Und das Ziel der Konferenz ist eigentlich, so eine neue Strategie in die Bewegung zu bringen, in so einer Zeit, wo die großen Fridays for Future-Demonstrationen irgendwie nicht mehr so sind, wo vielleicht auch aus den Massenaktionen so ein bisschen die Luft raus ist oder die einfach nicht mehr so richtig überraschen. Und dass wir einfach mit dem Stand jetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung so eine neue Praxis brauchen, die eben ja Antworten gibt, die sozial und ökologisch sind. Mhm. Und die Klimagerechtigkeitsbewegung sagt ja immer System Change, aber hat eben nicht so viel darüber gesprochen, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, mit Vergesellschaftung machen wir da so einen sehr konkreten Vorschlag, wie System Change aussehen kann. Und System Change braucht eben ganz andere Strukturen, Infrastrukturen in allen Bereichen der Daseinsvorsorge, die eben total kaputt gespart wurden und eben auch vielleicht so eine neue Erzählung, die begeistern kann. Du hattest schon den Begriff öffentlichen Luxus auch angesprochen. Also so ein Blick in so eine Zukunft, wo wir das Gefühl haben, wir haben auch was zu gewinnen. Da können wir mitgestalten, nicht nur von dort aus, wo wir Lohn arbeiten, sondern auch von dort aus, wo wir zu Hause unbezahlte Sorgearbeit leisten oder von dort aus, wo wir ganz einfach leben und wo wir sind. Genau, und ich glaube, das könnte die Linke erneuern.
Wie sehen es die anderen? Sina?
Ja, ich sage zurzeit ganz gerne, dass die Klimabewegung ja ein Stück weit auch ein Konstrukt ist. Also die wenigsten Menschen, die ich kenne, interessieren sich nur für Klima. Klar wird man dann irgendwie Klimaaktivistin genannt, wenn man bei Ende Gelände rumgehüpft ist, aber die Freundinnen, die mit mir 2019 in der Grube waren, haben dann 2022 Organizing im Krankenhaus gemacht und beschäftigen sich jetzt vielleicht mit einer antifaschistischen Politik hier in Sachsen vor der Landtagswahl. Also uns ging es ja nie nur um ein Thema und das finde ich wichtig, in den Blick zu nehmen. Ne? Wenn man über die Klimabewegung spricht, lass uns mal über die Linke allgemein sprechen. Und da glaube ich, ist Vergesellschaftung eine sehr gute Antwort, weil sehr viele Sachen zusammenkommen. Soziale Gerechtigkeit hier vor Ort, Klimaschutz, Ökologie und auch soziale Gerechtigkeit global beziehungsweise Dekolonisierung. Und wir sind jetzt einfach in den 2020er Jahren in einer Phase, wo diese Alternativlosigkeit nicht mehr so gilt. Ne? Ich bin in den 90er Jahren geboren, da war das klar, there is no alternative, the end of history. Diese Narrative ziehen jetzt aber nicht mehr so stark. Und deshalb ist ja auch kein Zufall, dass genau jetzt solche sozialen Massenbewegungen plötzlich wieder da sind. Und ich denke, da ist Vergesellschaftung für alle Linke, egal auf welches Thema sie sich jetzt fokussieren, total vielversprechend, weil es Möglichkeitsräume aufmacht. Und ich führe immer noch regelmäßig Gespräche darüber, auch von Leuten, die so denken, ah ja klar, Vergesellschaftung habe ich schon mal gehört und so weiter. Und dann dachten die aber, das sei Verstaatlichung. Und dann erkläre ich das nochmal mit dieser Agentur des öffentlichen Rechts und wie es bei DWE eigentlich gerade aussieht, dass die da jetzt ein Gesetz schreiben und dann fallen Kinnladen runter und Leute denken sich, Moment mal, what? Das ist möglich? Und also da arbeitet dann ganz viel und für mich liegt es so auf der Hand, dass es unheimlich viel Potenzial hat und dass es eine krasse Überzeugungskraft hat. Und genau das wollen wir mit dieser Konferenz dann auch, das, was DWE jetzt für den Wohnsektor gemacht hat, das auf andere Sektoren zu übertragen und zu gucken, okay, was heißt das? Was heißt es da, die Produktionsmittel sich demokratisch anzueignen? Wie kann das aussehen? Mhm.
Thomas?
Ja, ich denke, bei der Frage des System Change muss man, glaube ich, auch nochmal klar sein, was ist denn eigentlich das System? Ne? Also ist es das, diese Profitlogik, also die es aus meiner Ansicht nach ist. Und deshalb ist auch die Profitlogik der Kernpunkt, den wir ändern müssen. Und da ist halt die Frage der Vergesellschaftung, das Rausnehmen der Profitlogik aus dem System. Deshalb, glaube ich, ist das auf der abstrakten Ebene relativ gut erklärbar. Ich glaube, wir haben als Linke zurzeit das Problem, dass, was wir abstrakt erklären können, kriegen wir nicht in die Bedeutungsebene runter. Was heißt das für mein Leben? Und das ist meines Erachtens der wichtigste nächste Schritt. Und da spielt auch die Konferenz eine Rolle. Also wie bekomme ich von der Systemebene und von dem, dass viele Menschen sich unwohl fühlen mit dem, was passiert. Also die wissen ja, dass es irgendwie so nicht weitergeht. Sie wissen aber nicht, wie es denn weitergehen könnte. Und da haben wir auch als Linke eine Lücke. Und da glaube ich, müssen wir auch mehr sagen, als das irgendwie sozial-ökologisch sein sollen, sondern wir müssen ganz konkret benennen, wie soll das bei uns passieren? Ich komme wieder zurück auf das Auto. Wie kriege ich den Menschen, die zurzeit bei VW arbeiten und Sorge haben, dass sie ihren Job verlieren, da plausibel erklärt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass sie ihren Laden übernehmen und dann Schienenfahrzeuge bauen. Und das hat den Vorteil, das ist sehr viel nützlicher und bringt sehr viel mehr Zukunft für sie. Also diesen Schritt hinzukriegen, glaube ich, ist die entscheidende Frage. Oder öffentlicher Nahverkehr, wie kriege ich es hin, dieser Laden, wo ich mich ständig drüber aufrege, dass nicht pünktlich kommt, zu demokratisieren, dass ich selber mitbestimmen kann, wie was wo passiert. Also das ist die Herausforderung, die wir zurzeit haben und wo ich hoffe, dass wir auf der Konferenz ein Stück weiterkommen in der Konkretisierung unserer Vorstellungen. Hm. Und vielleicht auch auf der ganz praktischen Ebene, wir müssen in der nächsten Zeit auch mal einen Erfolg erzielen. Also eine kleine Sache, was zeigen, dass es geht, sozial und ökologisch zusammen. Das war ja so ein Momentum beim Frage 9-Euro-Ticket. Ich glaube, das wäre ein Punkt, wo es weitergehen, wo man auch einen Mobilisierungserfolg vielleicht erzielen könnte und wo Beschäftigte und Nutzerinnen gemeinsame Interessen haben, also wo man das ganz konkret machen kann. Ein anderes Thema ist, glaube ich, so Fragen wie Klimageld, ne, wo wir sagen, die sozial-ökologische Transformation muss sozial gerecht gestaltet werden. Vielleicht ist nur so ein kleiner Punkt und auf der Konferenz wird es, glaube ich, auch so eine große Frage spielen in diesen einzelnen Sektoren, wie wird das funktionieren, dass wir die Sachen konkret, an konkreten Punkten zusammenkriegen. Mhm.
Liska.
Ich würde jetzt das Stichwort Narrative rausgreifen und ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, diese Frage, was gäbe es eigentlich zu gewinnen? Und wir haben ja auch schon über die Neoliberalisierung gesprochen, die sich ja darin ausdrückt, dass ganz viel verloren wurde. Also Nahverkehr im ländlichen Raum ist verloren gegangen. Eine sichere Gesundheitsversorgung ist verloren gegangen. Es ist nicht mehr klar, ob ich einen Platz für mein Kind in der Kita finde oder für meine zu pflegenden Angehörigen in irgendwelchen Heimen. Und ich glaube, diese Angst und diese Sorge aufzugreifen, ist total wichtig. Und wir könnten uns dann fragen, welche Infrastrukturen braucht es eigentlich, damit wir gegen diese Angst vorgehen können und damit wir sie auffangen können? Also wo können wir eigentlich rein investieren und was ist dann auch direkt in der Lebensrealität von ganz vielen Menschen zu spüren? Und das wäre ja eine ganz andere Politik, als sie gerade gefahren wird, wo ja die Bedürfnisse von den Menschen einfach vor allem von der Wirtschaftspolitik komplett ignoriert werden und stattdessen Investitionen aus dem Sozialen sogar noch abgezogen werden. Und ich glaube, wenn man hier ansetzt und sagt, was können wir gewinnen, also wohin kann es gehen, was können wir schaffen, dass es uns allen in unserer Lebensrealität wieder gut geht oder besser geht, ist total zentral. Und jetzt auch nochmal auf Care bezogen. Care-Arbeiten sind ja eigentlich, ist eine Arbeit, die viele als sehr erfüllend empfinden, weil es geht ja um soziale Beziehungen und um eine soziale Einbindung. Und sobald das aber unter starkem Druck, unter Zeitmangel und zu wenigen Ressourcen stattfindet, wird es eine stressige Arbeit. Und dann nochmal deutlich zu machen, okay, Arbeit für die Community, Arbeit oder viel Zeit für meine Freundin, für Self-Care, das ist ja was sich sehr viele Menschen wünschen und was wir auch gemeinsam durch eine Vergesellschaftung ermöglichen können. Hm.
Danke euch erstmal soweit. Ich würde tatsächlich ganz gerne euch jetzt dann mal die Gelegenheit geben, so ein bisschen ja Kernelemente dessen, was Vergesellschaftung in euren Bereichen, in denen ihr jetzt primär arbeitet, bedeuten kann, da ein bisschen was zu sagen. Genau, also was bedeutet klimagerechte Vergesellschaftung in den Feldern Energie, Landwirtschaft, Care-Ökonomie und Mobilität? Vielleicht starten wir tatsächlich mal mit dir auch, Sina, mit dem Bereich Energie. Also lass uns mal über den Energiemarkt sprechen. Aktuell liegt ja die Energieproduktion weitestgehend in den Händen von privaten Konzernen, aber auch der Staat, ja, das wollen wir nicht vergessen, der mischt auch mit, ja, in Form von Beteiligungen oder auch von Staatskonzernen, ne? Also in der Gaskrise, wir erinnern uns, da hat die Bundesregierung Uniper verstaatlicht. Wenn wir aus sozialer und ökologischer Perspektive, Sina, auf den Sektor schauen, wo liegen da die Probleme der aktuellen Stromproduktion, die dann aus deiner Sicht eine Vergesellschaftung notwendig machen?
Ja, warum wollen wir Energie vergesellschaften und was heißt es, das klimagerecht zu tun? Da kann man sehr viele Gründe und Aspekte nennen. Ich breche es immer ganz gern auf drei runter und die hatte ich auch vorher schon mal kurz genannt, nämlich den Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit lokal hier und dann aber auch die soziale Gerechtigkeit global beziehungsweise eine Dekolonisierung. Beim ersten Punkt, Klimaschutz, sage ich bewusst nicht Klimagerechtigkeit. Das wäre ja der Überbegriff für diese drei Aspekte, weil es mir da jetzt konkret darum geht, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen und die Klimaerhitzung eindämmen. Ich bin absolut überzeugt, dass wir den ökologischen Umbau der Energieversorgung auf jeden Fall schneller hinkriegen, wenn nicht der Profit die oberste Priorität ist, sondern wenn wir uns für die Lösungen und die Technologien entscheiden, die eben am meisten Sinn machen. Wie viel Geld wurde in die Entwicklung von Flugtaxis und so ein Schmarrn investiert? Und dann wollen sie uns weismachen, es sei kein Geld da, um Wärmepumpen überall einzubauen, wo es eben Sinn macht. Der Kapitalismus führt ja zu den wildesten Verirrungen und Ineffizienzen und der Profit ist darin wichtiger als der Klimaschutz. Aber das können wir eben ändern, wenn wir vergesellschaften. Dann zweitens die soziale Gerechtigkeit hier vor Ort. Jeder Mensch braucht Strom und Heizung in unserer Gesellschaft. Jedes Jahr wird aber sehr vielen Haushalten in Deutschland der Strom abgestellt, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Das sind so um die 350.000 Haushalte. Das heißt, die Anzahl der betroffenen Menschen ist natürlich deutlich höher, weil in vielen Haushalten auch mehrere Personen leben. Und dazu kommen noch 100.000 Haushalte, die es zwar gerade noch so schaffen, die Rechnungen zu zahlen, aber für die die Kosten trotzdem eine große Belastung sind. Und ich sag's nochmal, das müsste nicht so sein. Das ist halt die kapitalistische Wirtschaftsordnung.
Ja, nur eine kleine Ergänzung. Neben Strom, den sich Menschen nicht leisten können, gibt's ja auch noch das Heizen. Hab letztens gelesen, dass 5,5 Millionen Menschen, sage und schreibe 5,5 Millionen Menschen 2022 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen geheizt haben.
Ja.
Die Zahl ist sprunghaft angestiegen in der Energiekrise, während die Konzerne da ja Übergewinne gemacht haben. Und die Energie wäre ja eigentlich da. Sie wird aber künstlich und zum Schaden der Leute verknappt, um Profite zu schützen.
Genau, und was ist es dann für eine Realität? Meine Nachbarin hat Angst vor der Stromrechnung, schaut, dass sie möglichst wenig heizt, hat Angst, dass sie sogar den Strom abgestellt bekommt, während gleichzeitig die AktionärInnen der Stromkonzerne und Netzbetreiber Millionen an Dividenden ausgeschüttet kriegen. Woher kommt deren Geld denn? Wir finanzieren ja gemeinsam deren Renditen. Das ist halt ein Scheißsystem und das können wir aber ändern und sagen, mit unseren Grundbedürfnissen darf kein Profit gemacht werden. Und das können wir erreichen, wenn wir den Energiesektor vergesellschaften. Der dritte Grund ist, wie gesagt, die soziale Gerechtigkeit global, also auch die Frage, woher kommt denn die Energie, die wir verbrauchen? Öl, Steinkohle, Erdgas, das importieren wir ja fast komplett. Bis letztes Jahr auch noch Uran, das auch unter grausigen Arbeitsbedingungen abgebaut wurde, aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Von unserem gesamten Primärenergieverbrauch sind 70% importierte fossile Energieträger. 20% sind erneuerbare und 10% sind Braunkohle. Das ist jetzt grob überschlagen. Ich unterschlage jetzt auch ein paar Sachen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird ja zum Beispiel auch ein bisschen Öl gefördert. Aber das ist in der Gesamtbetrachtung eben relativ wenig. Und ich runde die Zahlen lieber, weil es ja darum geht, ein grobes Gefühl dafür zu kriegen. Die ein oder andere gut informierte Zuhörerin runzelt jetzt vielleicht auch die Stirn, weil man ja auch schon mitgekriegt hat, dass unser Strommix schon bei um die 60% erneuerbaren ist. Das ist auch richtig, aber das ist halt nur der Strom. Dazu kommt ja noch die Energie für Wärme und Verkehr. Zusammengefasst spricht man dann eben vom Primärenergieverbrauch und davon ist eben 70% importierte fossile und 10% Braunkohle. Was hat das jetzt mit globaler Gerechtigkeit und Kolonialismus zu tun? Der erste, eher simple Punkt ist, alles, was die Klimakrise anheizt, verstärkt soziale Ungerechtigkeit. Sowohl die deutsche Braunkohle als auch das Erdöl aus der Nordsee, das wir von Norwegen importieren. Das ist ja eine der Kernaussagen des Konzepts von Klimagerechtigkeit. Menschen im globalen Süden, insbesondere Menschen mit wenig Geld, sind stärker von der Klimakrise betroffen, obwohl sie am wenigsten dafür verantwortlich sind. Ich denke, den Punkt hat man mittlerweile schon mal mitbekommen. Aber wir importieren ja nicht nur Erdöl aus Norwegen, sondern zum Beispiel auch Steinkohle aus Kolumbien. Und hier wird eine ganz klare kolonialrassistische Kontinuität klar. Dort werden indigene Menschen für den Abbau vertrieben und natürlich auch andere Menschen, die dort leben, wie zum Beispiel Afrodescendiente. Das ist eine Selbstbezeichnung von Menschen in Kolumbien, deren Vorfahren in Afrika versklavt und ins heutige Kolumbien verschleppt wurden von weißen europäischen Kolonialmächten. Und wenn man sich diese Familiengeschichten anschaut, wird einem diese kolonialrassistische Linie bis heute sehr, sehr deutlich. Heute werden sie vertrieben für den Abbau von Steinkohle, die wir dann nach Europa importieren. Und durch den Abbau gelangen Gifte ins Wasser, in den Boden, in die Luft. Und als wäre diese Gefahr für die Gesundheit nicht schlimm genug, werden politisch Aktive auch noch ermordet. Das sind ja jedes Jahr um die 200 Menschen. Also mehr öfter als jeden zweiten Tag ein Mord. Deshalb spricht man da auch von Blutkohle. So, unser Stromerzeuger in Deutschland kauft dann die Steinkohle von diesen Konzernen. Wir finanzieren also auch deren Machenschaften vor Ort mit. Wenn wir den Energiesektor vergesellschaften, dann können wir die Entscheidung treffen, das nicht mehr zu tun. Dann können wir unsere Energieversorgung so umbauen, dass ökologische Grenzen gewahrt werden, dass sie Menschenleben schützt und soziale Gerechtigkeit verstärkt. Mhm. Damit ist sicher der Kapitalismus noch nicht global überwunden und das braucht's ja auch auf jeden Fall. Es gibt auch viele Fragen, auf die wir noch keine Antworten haben. Deshalb machen wir ja auch die Konferenz. Ich halte es aber für sehr, sehr wichtig, von Anfang an diese globalen Gerechtigkeitsfragen auch immer und immer wieder explizit zu benennen und diese Geschichten immer wieder zu erzählen. Denn nur mit einer Demokratisierung ist es ja nicht getan. Menschen können sich auch demokratisch für eine AfD entscheiden oder eben dafür, weiter Blutkohle aus Kolumbien zu importieren. Deshalb braucht es dann auch ständige Bildungsarbeit und persönliche Verbindungen im Sinne eines Internationalismus, um so eine globale Solidarität darin auch zu stärken. Und dann haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, dass die erneuerbare Infrastruktur ja ebenfalls Ressourcen aus dem globalen Süden braucht. Seltene Erden, Lithium, Silizium. Da haben wir ja auch neokoloniale Strukturen, Green Grabbing und so weiter. Aber sicher ist auf jeden Fall, wenn wir diese Entscheidungen, dieses Eigentum den KapitalistInnen überlassen, dann wird es auf keinen Fall besser. Nerds sagen dann gerne, die Vergesellschaftung ist eben eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für den sozialen und ökologischen Umbau. Ist auch richtig. Also wir brauchen erstmal diese Macht, überhaupt mal demokratisch darüber entscheiden zu können. Aber allein das wird auch nicht reichen. Also long story short, mit einer Vergesellschaftung des Energiesektors hier in Europa machen wir einen wichtigen Schritt, um die kapitalistischen Logiken zu brechen und um uns Produktionsmittel demokratisch anzueignen.
Was mich da noch interessiert hätte, Sina, wären zwei Dinge. Wieso sollten wir uns eigentlich fossile Energieträger aneignen, wenn man sie eigentlich im Boden lassen will? Also zum Beispiel LNG-Infrastrukturen, ne? Oder ich denke auch an die Renaturierungskosten. Also warum eigentlich etwas vergesellschaften, was man eigentlich gar nicht haben will? Mhm. Und das andere ist, wie würde das eigentlich konkret aussehen, wenn wir Energiekonzerne wie zum Beispiel RWE enteignen? Da gibt es ja auch diese Kampagne RWE und Co. enteignen. Ich klammer jetzt mal so Sachen aus, dass das auch internationale Auswirkungen hätte, eine Vergesellschaftung von so einem Konzern wie RWE. Dort ist nämlich der größte Einzelaktionär der katarische Staatsfonds und auch BlackRock mischt damit. Aber mich interessiert jetzt vor allem, wie könnte eine demokratische Vergesellschaftung hier vor Ort aussehen, in einem Sektor, wo ja zum Beispiel der Staat auch schon kräftig mitmischt?
Ja, für NRW arbeitet es ja RWE und Co. enteignen gerade aus. Lad am besten die nochmal nach der Konferenz auch in den Podcast ein. Ich kann vielleicht ein paar Sachen zur Lage hier in Ostdeutschland sagen. Dort gibt es ja zwei Kohlekonzerne, die LEAG und die MIBRAG, die beide der tschechischen Firma EPH gehören. Und die machen nicht nur Kohle, sondern bauen auch immer mehr erneuerbare Infrastruktur auf. Und haben dann quasi so einen Mix, ne? Und das ein Einwand, der sehr häufig kommt bei der Vergesellschaftung der Kohlekonzerne ist, warum sollten wir etwas vergesellschaften, was wir eigentlich gar nicht haben wollen? Ne? Diese Kohlegruben wollen wir ja nur haben, um sie dann stillzulegen. Aber es ist halt wichtig zu sehen, erstens, das sind nicht, also im Fall von RWE zum Beispiel, nicht nur Kohlegruben. Und zweitens, diese Renaturierungskosten werden wahrscheinlich eher auf uns zurückfallen. Also im Fall jetzt hier in Ostdeutschland, die LEAG und die MIBRAG, die haben alle Geschäftsteile, die Profite abwerfen, ausgelagert in eigene GmbHs. Und gerade sieht es ganz danach aus, als ist deren Geschäftsstrategie, dass sie die Kohlesparte isolieren und insolvent gehen lassen. Sie haben sich da so gesichert, dass dann auch nicht EPH einspringen muss, wenn sie dann insolvent gehen. Das heißt, die Renaturierungskosten fallen dann eh auf uns zurück. Da schwirrt hier gerade der Vorschlag einer Braunkohle-Folgestiftung rum, die das auffangen soll. Ich fände das zum Beispiel spannend, auf der Konferenz zu diskutieren, ob das auch durch eine Vergesellschaftung beispielsweise möglich ist, um da eben Sachen dann umzulegen. Ne? Weil am Ende des Tages diese ganzen fossilen Ressourcen, die stehen ja schon als Kapital in Büchern von Konzernen und die rechnen schon damit, das zu verbrennen, weil nur dann ist dieser Wert, der auf dem Papier steht, auch, es lässt sich nur dann um in Wert setzen, dieses Öl wird nur dann zu Geld, wenn ich es auch verbrennen kann. Das heißt, wir sprechen hier von riesigen Kapitalmengen, die einfach abgeschrieben werden müssen. Das wird ein kapitalistischer Konzern und auch ein kapitalistisch agierender Staat nicht machen. Deshalb ist auch da Vergesellschaftung die richtige Antwort. Wie konkret das aussehen kann, da haben wir noch keine Pläne für. Deshalb machen wir ja die Konferenz.
Ja, voll. Das muss im Einzelfall ausgearbeitet werden. Aber für unsere ZuhörerInnen doch vielleicht nochmal, Sina, einen Schritt zurück. Die kennen sich ja nicht alle so mit dem Thema aus wie du. Was bedeutet Vergesellschaftung überhaupt und auf welcher Basis lässt sie sich eigentlich umsetzen? Also sag vielleicht mal was zu der Rechtsbasis, nämlich Artikel 15 Grundgesetz und sag vielleicht auch was dazu, wie das demokratisch passieren könnte. Also wodurch sich eure Idee von Vergesellschaftung zum Beispiel von Verstaatlichung unterscheidet. Denn ich denke mal, wie klimagerecht am Ende Vergesellschaftung ist, das hängt auch davon ab, wie demokratisch sie umgesetzt wird. Also wie sehr alle, die von Entscheidungen betroffen sind, mit einbezogen werden. Zum Beispiel auch neben Beschäftigten und Verbrauchern dann auch Menschen im globalen Süden. Und da müssten verschiedene Interessen ja an den Tisch gebracht werden und es wird auch nicht ohne Konflikte gehen.
Na, die Idee wäre eine Institution, zum Beispiel eine Anstalt des öffentlichen Rechts, also als Rechtsform jetzt in Deutschland, die nicht staatliches Eigentum ist, sondern öffentlich als Gemeineigentum geführt wird. Dieser Begriff des Gemeineigentums steht in Artikel 15 Grundgesetz. Darauf beziehen wir uns auch jetzt zumindest in Deutschland in unseren Kämpfen, dass Produktionsmittel in Gemeineigentum überführt werden können. Was genau das heißt, ist sehr, sehr offen. Also da sagen auch JuristInnen, das kann, also das ist ein Artikel im Grundgesetz und was wir daraus machen, da können wir einfach mal rumprobieren. Also da sind der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Und woran wir denken, ist so eine Art rätedemokratisches System, wo man dann vielleicht ja auch eine Beteiligung von Menschen aus dem globalen Süden mit drin haben kann, wenn es da um zentrale Entscheidungen geht, wo die ArbeiterInnen mitreden können, die NutzerInnen von Strom und so weiter.
Ja, danke dir. Das sind ja nämlich auch Fragen oder Herausforderungen, die sich in anderen Bereichen stellen, zum Beispiel bei Autokonzernen oder auch Landwirtschaftskonzernen. Ja, und ich bin schon gespannt, über Energie dann auch mehr auf der Konferenz zu erfahren. Genau, wir wechseln jetzt mal von der Kohlegrube auf den Acker. Nadine, du arbeitest, das hatte ich schon gesagt, an der Schnittstelle von Klimagerechtigkeitsbewegung und bäuerlicher Bewegung. Beschreib doch vielleicht mal für den Einstieg, was sind aus diesen beiden Perspektiven die Probleme in der Landwirtschaft? Und warum ist Vergesellschaftung die richtige Antwort darauf?
Klar, also du hattest einleitend schon so ein bisschen gesagt, Landwirtschaft ist auch Verursacher der Klimakrise. Und genau, da würde ich auch mitgehen, sowohl Verursacher als aber auch Teil der Lösung. Und ich glaube, mit Verursacher oder Teil des Problems meinen wir ja vor allem das agrarindustrielle Modell, das vorherrschende Modell, die Agrarindustrie. Was heißt das konkret? Also Agrarindustrie heißt eigentlich Priorisierung von Wirtschaftlichkeit vor Tierwohl. Das heißt Biodiversitätsabbau, Saatgutvielfalt, die zerstört wird durch Patentierung. Das heißt auch neokoloniale Strukturen und Rassismus, vor allem in der Saisonarbeit. Und wir sprechen ja ganz viel von Eigentum, aber ich glaube, man muss sich auch in der Landwirtschaft vor allem fragen, wer macht eigentlich die Arbeit? Also nicht nur, wem gehört Boden, wem gehören Betriebe, sondern wer arbeitet dort? Und gerade in der Landwirtschaft sind eben rassistische Praktiken, Ausbeutung von migrantisierten Personen und vor allem in Deutschland antislawischer Rassismus gang und gäbe. Und wenn wir dann noch ein bisschen europaweit schauen, ich denke von so der prekären Arbeit in Andalusien unter den Plastikfolien im Obstgarten Europas oder an den Fließbändern in den Schlachthäusern haben sicherlich auch schon viele von gehört. Das heißt, Agrarindustrie heißt eigentlich keine Sorge tragen für Boden, Tier und auch nicht für Menschen. Das ist eine an profitorientierte Landwirtschaft. Größtenteils, der Bodenmarkt ist eben geprägt von InvestorInnen, die eigentlich keinen Bezug haben zur Landwirtschaft, die auf Boden spekulieren und auch nicht regional eingebettet sind. Das heißt, Boden ist ein Spekulationsobjekt, Tiere sind eine Ware und Menschen sind Humankapital. Das heißt, in der Landwirtschaft und in Ernährung, wo wir uns jetzt darauf konzentrieren, in der Konferenz, in unserem Strang, wird eigentlich mit Leid Profiten gemacht und mit Essen gespielt. Und deswegen braucht es eben Vergesellschaftung, um diese Verteilungsungerechtigkeit, die Verteilungsfrage anzugehen, die Eigentumsfrage, Machtkonzentration aufzubrechen, aber auch die Frage nach Arbeit. Also Vergesellschaftung heißt hier eben auch Arbeitskampf. Und ich glaube, wenn wir klimagerecht vergesellschaften wollen, dann darf eben diese Boden- und Ernährungsfrage nicht fehlen. Ich sage absichtlich die ganze Zeit Landwirtschaft und Ernährung, weil wir in der Konferenz schon so ein bisschen zwei Richtungen gesetzt haben, weil man kann natürlich im Bereich Landwirtschaft und Ernährung in sehr viele Richtungen gehen und wir haben einmal Boden als Erzeugungsthema gesetzt und Tierindustrie als Verarbeitungsthema, weil wir glauben, dass Vergesellschaftung entlang der ganzen Wertschöpfungskette passieren muss und wir auch da die politischen Kämpfe führen müssen. Das heißt, mit Boden und der Tierindustrie ist es nicht getan, aber wir haben eben diesen beschränkten Raum in der Konferenz und da konzentrieren wir uns eben drauf. Und klimagerecht vergesellschaften heißt, dass wir genau unsere Lebensgrundlagen nicht mehr als Ware betrachten und behandeln und vermarkten. Und klimagerechte Vergesellschaftung heißt auch Ernährungssouveränität und nicht bloß Ernährungssicherheit. Und genau das bedeutet, dass wir eben selbst über die Art und Weise, wie wir produzieren oder diejenigen, die produzieren und in diesem Bereich arbeiten, eben mitgestalten und mitentscheiden können, wie sie produzieren und uns oder sich ernähren wollen. Genau, und Sina hatte eben schon angesprochen, Vergesellschaftung, da muss man auch die Frage stellen, was will man eigentlich nicht haben? Und gerade in der Tierindustrie muss man diese Frage natürlich stellen. Also Tönnies, so riesige Schlachtbetriebe, ist das überhaupt was, was wir vergesellschaften wollen? Ist das nicht vielleicht auch was, was es gar nicht geben sollte, solche Konzerne?
Ja, im Fall von Tönnies dann eher Vergesellschaftung, um es dann abzuwickeln, ne?
Genau, ja, vielleicht vergesellschaften, um es zu schließen. Genau, nicht jetzt wie bei Care oder so. Da würde man ja auch nicht sagen, vergesellschaften und damit es dann Krankenhäuser nicht mehr gibt oder es soll ja auch weiterhin Wohnungen geben, aber bei Schlachtbetrieben ist das irgendwie nicht so einfach. Ja. Und wir wollen ja auch nicht, dass Menschen dann netter, besser am Schlachtband stehen, sondern am besten gar nicht mehr. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und da hatte ich ja eben schon gesagt, dafür müssen wir eben auch die Arbeiterinnen mit einbeziehen. Und das ist gar nicht so einfach. Also gerade diese stark vereinzelten, prekarisierten Arbeitsverhältnisse, die es da gibt, da die Menschen zu organisieren. Und es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, schaffen sich dann Betriebe eigentlich selber ab? Und was sind Dinge, die wir umfunktionieren können und die wir abschaffen müssen? Also viele Betriebe in der Tierindustrie steigen ja schon um auf so pflanzenbasierte Produktion. Das reicht aber nicht. Das passiert nämlich dann weiterhin profitorientiert und nicht ja an den Bedürfnissen von Arbeiterinnen oder unserer Ernährung ausgerichtet. Und deswegen haben wir ja dieses Stichwort der Konversion, also eigentlich umfunktionieren, vielleicht solche Betriebe in neuen Zweck überführen. Hm. Was können wir zum Beispiel in Pflanzenproduktion umfunktionieren? Was können wir für andere Dinge gebrauchen? Also die Kühlhäuser, die Logistikflotten, die administrativen Gebäude und so weiter. Das soll halt nicht Tönnies machen, sondern wir selbst oder die Arbeiterinnen. Dafür gibt es halt noch keine Beispiele. Aber ich glaube, das ist so ein Gedankenspiel, was wir halt bei der Konferenz durchspielen wollen, was man da vielleicht für eine Kampagne machen könnte. Mhm. Genau. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass Vergesellschaftung jetzt nicht so ein Maßnahmenkatalog mit so einzelnen Maßnahmen ist, hier so ein Gesetz verändern, hier diesen Paragraph verwenden, sondern da noch eine neue Solawi, sondern so eine ganz umfassende Strategie, ein ganz großer Prozess, der eben demokratisch sein muss und der auch qualitativ unser Verhältnis zu Tieren, zu Boden, also zu Natur und auch zueinander verändert und eben nicht in dieser über den Markt vermittelten Beziehung belässt.
Hm. Ja, spannend. Ja, und auch die vielen Aspekte, Arbeitskämpfe, migrantisierte, ausgebeutete Arbeitskräfte, die Konversion von so Betrieben wie Tönnies. Aber sag vielleicht doch noch, weil ich ja auch zuletzt Jabel zu Gast im Podcast hatte, vielleicht 2, 3 Takte eben zu Kämpfen um Boden und wie vielleicht auch der Bodenmarkt in Deutschland organisiert ist und was das eben auch zum Beispiel für Progressive, sei es mit Blick auf Arbeitsverhältnisse, sei es mit Blick auf Tierwohl, sei es mit Blick auf Besitzverhältnisse, also zum Beispiel Kooperativen, was das für die bedeutet, ne? Also überhaupt an Boden zu kommen, ist ja eine unglaubliche Schwierigkeit. Und was gibt's da vielleicht für andere Ansätze, ne? Wenn wir sagen, wir vergesellschaften Boden und denken über eher eine demokratische, gemeinwohlorientierte Vergabe auch von Boden nachher. Ja.
Genau, also wie kommen wir an Boden und wer hat den Boden? Also ich glaube, dieses Problem, dass vor allem junge LandwirtInnen nicht an Boden kommen und an Land kommen, das ist natürlich real. Und dass dieser Boden abgegriffen wird von großen InvestorInnen, die nichts zu tun haben mit der Landwirtschaft, aber der Boden so ein unglaublich interessantes Spekulationsobjekt ist, das irgendwie sehr viel Geld bringen wird in Zukunft. Das ist eben auch so eine Realität. Und ich glaube, man kann so 2 Ansätze nennen, die es so im Bereich Boden schon gibt, nämlich das Ackersyndikat und die Gemeinwohlverpachtung. So ein bisschen das Äquivalent vielleicht zum Mietshäusersyndikat. Da geht es dann auch um die Beratung von Gemeinden, wie man oder an wen man eben Boden verpachtet und dass man das eben an sowohl sozialen als auch ökologischen Kriterien entlang orientiert in der Auswahl und eben schaut, wie gehen die Menschen, die dann diesen Boden bewirtschaften, um mit, bauen die konventionell an, benutzen die Methoden der Agrarökologie, machen die vielleicht auch Bildungsarbeit und so weiter. Also wie so ein Kriterienkatalog hat da die ABL verwendet. Und ich glaube, da vor allem im Bereich Boden geht es eben in Richtung gemeinwohlorientierte Bodenträger, in Richtung dieser sozial-ökologischen Kriterien. Genau, und der Bodenmarkt muss einfach demokratisiert werden. Und das ist aber nicht so einfach. Und da kommen wir wieder zu, was wir eben schon hatten. Wie spricht man darüber? Ich glaube, da kann man halt sehr schlecht aufgrund der Erfahrung oder dieser Ostgeschichte den Begriff Enteignung verwenden und muss vielleicht auch mit Vergesellschaftung vorsichtig sein. Und da müssen wir uns eben in so Momenten wie der Konferenz genau überlegen, wie gehen wir das an, wie sprechen wir darüber und was fordern wir, damit das Menschen eben auch abholt.
Mhm. Letzter Aspekt, der mich interessiert hatte, Nadine, zwischen Klimagerechtigkeitsbewegung und bäuerlicher Bewegung, da existiert mitunter ein Riss. Also ich glaube, das hat man auch in den Bauernprotesten ganz gut gesehen. Da haben Aktivistinnen aus der Landwirtschaft auch bei mir im Podcast einen Mangel an Solidarität von Klimaaktiven und vielleicht auch der urbanen Linken beklagt. Andererseits müssen wir halt auch sehen, dass der bäuerliche Protest in der Breite, zumindest in Deutschland, konservativ gegenwärtig ist und auch die Abgrenzung von Rechtsextremen ließ da und lässt auch zu wünschen übrig. Also ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Aber ganz grundsätzlich siehst du da zu wenig Zuhören, zu wenig aufeinander zugehen, zu wenig Bündnis. Und wie können sich die Bewegungen vielleicht gegenseitig besser stärken?
Ich würde schon sagen, dass jetzt die deutsche Klimagerechtigkeitsbewegung nicht dafür bekannt ist, dass sie bäuerliche Kämpfe so integral mit eingearbeitet hat und auch für bäuerliche Kämpfe mit struggled. So wie das zum Beispiel in anderen Ländern ist und war, zum Beispiel in Frankreich. Also ich glaube, was man so bei den Bauernprotesten ganz viel gesehen hat, ist so ein Mainstreaming von wer eigentlich die bäuerliche Bewegung ist. Also natürlich waren da total viele weiße alte Männer sichtbar in diesen Protesten und vielleicht nicht die Saisonarbeitskräfte, die da auf die Straße gegangen sind und mit ihrem Trecker rumgefahren sind. Aber ich glaube, so das Wissen teilweise über wie bestimmte Bewegungen aufgebaut sind, also zum Beispiel die bäuerliche Bewegung und dass das eigentlich eine ganz diverse Bewegung ist und auch so ein Anerkennen von halt eben diesen Sorgen und Ängsten und dass es einfach auch für Menschen Planungssicherheit braucht, so über die nächsten Jahre und das eben auch nicht nur im Bereich Landwirtschaft, sondern auch in den anderen Bereichen, sodass sie nicht immer wieder auf die Straße gehen müssen und dann so ein kleines Zugeständnis bekommen vom Neoliberalismus, okay, machen wir jetzt irgendwie doch anders, oder irgendwie nach einem Streik so ein minimales Zugeständnis und dann fahren die Trecker wieder auf die Acker und die Pflegekräfte gehen wieder ins Krankenhaus und 3 Jahre später geht das Gleiche wieder los. Mhm. Das Hindernis oder das größte Hindernis ist, wie ich eben schon gesagt habe, die Bewegung selbst. So wie in linken Bewegungen das Thema thematisiert oder ignoriert wird eben und wie es auch Leerstellen in der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt. Also warum beschäftigt sich eine deutsche Klimagerechtigkeitsbewegung so wenig mit dem Thema Ernährungssouveränität? Wieso passiert eine Auseinandersetzung mit Ernährungssouveränität und Landwirtschaft vor allem mit so einem romantischen Blick in den globalen Süden? Da gibt es diese Landlosenbewegung und so weiter und das ist auch super wichtig, aber wo sind eigentlich die Landlosen in Deutschland, sag ich jetzt mal? Wo passiert Landgrabbing in Ostdeutschland? Und wenn es um den globalen Süden geht, dann ist so diese Landfrage immer ganz spannend. Aber wenn es dann um die Versiegelung von Böden durch ein Industriegebiet in der Region geht, dann ist das irgendwie so, ja, irgendwie so ein bisschen ein langweiliges Thema. Und dann kommt das so in die langweilige bäuerliche Ecke. Und ich glaube, es gibt da ganz schön viele Kämpfe und ganz schön viele coole Taktiken, die so die Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich da hat. Und wenn man nach Frankreich schaut, dann werden die da halt auch in bäuerlichen Kämpfen verwendet. Also durch halt Blockaden, durch Massenaktionen und eben durch eine Zusammenarbeit mit den großen Bauernverbänden, mit den Gewerkschaften. Also gewerkschaftlich ist Deutschland in der bäuerlichen Bewegung total anders aufgestellt. Aber ich glaube, da können wir eben auch von Frankreich lernen, schauen, wie haben die das gemacht, die Soulèvement de la Terre, wie haben die 30.000 Menschen irgendwie über die Acker rennen lassen, um da diese Megabassinen, also diese riesen Wasserauffangbecken zu blockieren. Natürlich haben die jetzt auch eine riesige Repression am Hals, aber genau, ich habe halt da das Gefühl, Agrarpolitik ist da eben auch Klimapolitik und es wird so zusammengedacht und das ist irgendwie ein Schritt, den wir auf jeden Fall als Klimagerechtigkeitsbewegung oder als linke Bewegung auch noch gehen müssen, jetzt und vor allem in den nächsten Jahren.
Ja, Leute, wir machen gleich weiter mit den Bereichen Care und Mobilität, aber ich möchte die kurze Pause hier für ein paar kleine Hinweise nutzen. Wenn ihr euch für die Inhalte der Vergesellschaftungskonferenz interessiert, dann schaut doch mal auf deren Website vorbei. Ich verlinke das in den Shownotes. Dort findet ihr auch jetzt im Vorfeld schon einiges an Material, wenn ihr zum Beispiel das Thema inhaltlich vertiefen wollt. Und ich denke, da wird auch im Anschluss an die Konferenz mehr zur Verfügung gestellt werden. Ja, ich selbst bin ja auch auf der Konferenz zugegen und schaue mich da ein bisschen um und ich produziere dann für euch alle, also für die Dissens-HörerInnen, ein paar Folgen im Anschluss, um die Thematik hier im Podcast dann weiter zu vertiefen und sie auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das werden mehrere Folgen sein, die ich dann im Laufe des Jahres veröffentliche, dann wenn ich nochmal eine längere Elternzeit nehme. Ja, da dürft ihr schon gespannt sein. Gut, und dann sei mir noch der Hinweis gestattet, diesen Podcast hier, den kann ich nur für euch machen, weil es großartige UnterstützerInnen gibt, die meine Arbeit monatlich mit einer Fördermitgliedschaft supporten. Wenn du noch nicht dabei bist und du es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Dadurch sorgst du nicht nur dafür, dass ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann, nein, es winken auch Goodies und du nimmst wöchentlich an meinen Verlosungen teil. Alle Infos dazu, wie du dabei sein kannst beim Dissens Podcast, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Okay, jetzt geht's weiter mit unserem Talk zur zweiten Vergesellschaftungskonferenz Let's Socialize, Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit. Ja, Nadine, danke dir auf jeden Fall. Ich gestehe auch, dass ich zum ersten Mal von diesen Kämpfen in Frankreich höre. Das sagt vielleicht auch schon ein bisschen was aus, aber ich freue mich drauf, da mehr zu erfahren. Ihr habt ja auch AktivistInnen aus der bäuerlichen Bewegung in Frankreich bei der Konferenz am Start. Genau, dann würde ich gerne mal zum Bereich Care gehen, beziehungsweise Sorgearbeit. Liska, dass wir in der Care-Krise stecken, merken wir alle. Du hast vorhin auch schon gesagt, Kita-Plätze sind Mangelware, die Krankenhausbeschäftigten am Limit und auch im Privathaushalt strugglen Sorgeverantwortliche mit Überlastung. Das und andere Sachen lassen sich, glaube ich, ganz gut unter dem Begriff Care-Krise subsumieren. Liska, beschreib doch zunächst mal, vielleicht ganz ähnlich wie die anderen, was ist ursächlich für die Krise der Fürsorge, die wir erleben? Wie ist auch der Zusammenhang zur Klimakrise? Und dann vielleicht auch, wie kann Vergesellschaftung in diesem Bereich konkret aussehen? Also das ist ja jetzt vielleicht für Zuhörende nicht ganz so intuitiv wie die Vergesellschaftung von einem Energiekonzern, einem Wohnungskonzern oder einem Landwirtschaftskonzern. Also was gibt es da für konkrete Beispiele?
Also es gibt Beispiele, an denen wir uns gut orientieren können und zum Teil nur im deutschsprachigen Raum, aber vor allem auch in Spanien und im lateinamerikanischen Raum anhand der sorgenden Städte. Aber darauf würde ich später noch eingehen und vorher einmal die Frage nach den Ursachen. Und bei den Ursachen würde ich so auf drei Aspekte eingehen. Und zwar einmal auf die Privatisierung von Care-Arbeit, dann die Vergeschlechtlichung von Care-Arbeit und dann auch nochmal auf das Zusammenbringen von Klimakrise und Care-Krise. Mhm. Und würde mit der Privatisierung von Care-Arbeit starten, weil Care-Arbeit oder Sorgearbeit ist derzeit doppelt privatisiert. Was bedeutet, dass sie zum einen in privaten Haushalten verrichtet wird und das zum größten Teil unbezahlt. Und zum anderen wird die bezahlte Care-Arbeit zunehmend privatisiert, also Care-Arbeit, die in Wohlfahrtsstaaten ursprünglich staatlich und öffentlich finanziert wurde, wird jetzt an privatwirtschaftliche Akteure ausgelagert. Und diese beiden Tendenzen haben sich seit der neoliberalen Wende und mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik jetzt nochmal stark verschärft. Denn zum einen wird in den privaten Haushalten jetzt davon ausgegangen, dass alle Personen im erwerbsfähigen Alter einer Erwerbsarbeit nachgehen und damit bleibt wenig Zeit für die Sorge zu Hause. Und zum anderen wird durch die Privatisierung in Krankenhäusern und zum Pflegeheim diese in eine Profitlogik gepresst. Das heißt, das sind jetzt Unternehmen, die Profit gewinnen müssen und dafür muss gespart werden. Unter anderem am Personal, aber auch an Ressourcen, die die zu Pflegenden brauchen. Und die Konsequenz von dieser Abschiebung ins Private, also von zum einen in den Haushalten, aber auch im öffentlichen Raum, hat ähnliche Auswirkungen. Enormer Stress und Zeitdruck für die Personen, die die Sorgearbeit leisten und für Personen, die Sorgearbeit empfangen, oft auch eine unzureichende Pflege. Und der Druck, den es in den öffentlichen Bereichen gibt, erhöht auch nochmal den Druck in der privaten Pflege. Wenn zum Beispiel Personen früh aus Krankenhäusern entlassen werden oder, das Beispiel hatten wir jetzt schon ein paar Mal, wenn ich keinen Kita-Platz bekomme und mich um meine Kinder zu Hause kümmern muss. Hm. Der zweite Punkt ist die Vergeschlechtlichung, denn Care-Arbeit wird zum großen Teil von weiblich sozialisierten Personen geleistet. Das heißt, historisch ist die Kategorie Frau super eng an Care geknüpft und es wird sozusagen als eine natürliche weibliche Form der Arbeit gesehen und als Arbeit aus Liebe deklariert. Allerdings wird ja Care-Arbeit sehr häufig entweder nicht bezahlt oder schlecht bezahlt. Das heißt, für die Personen, die diese Arbeiten verrichten, ergeben sich dann die Probleme, dass man entweder in eine Altersarmut rutscht oder auch abhängig ist von Personen, die die Haupterwerbstätigen sind. Und hieran anschließend gibt es ähnlich auch wie in der Landwirtschaft die Frage, wer macht eigentlich die Arbeit? Und die bezahlte Arbeit wird jetzt häufig von Personen, von migrantisierten Personen geleistet, die zum größten Teil in Deutschland aus Osteuropa kommen. Und wenn diese Personen nach Deutschland oder nach Zentraleuropa kommen, um die Pflegearbeit zu leisten, hinterlassen sie natürlich an den Orten, von denen sie weggehen, eine Lücke. Das ist die Global Care Chain. Das heißt, dort entsteht dann wieder ein neuer Sorgedruck. Mhm. Und die Klimakrise verschärft jetzt nochmal die Care-Krise, weil zum einen die Anforderungen an die Care-Leistenden steigen und aber auch die Bedingungen, unter denen ich Care-Arbeit leisten kann, werden immer schwieriger. Und das ist besonders im globalen Süden der Fall, aber auch bei uns im globalen Norden. Wenn wir zum Beispiel Extremwetterereignisse haben und dadurch Infrastrukturen verloren gehen oder Personen evakuiert werden müssen, muss ja trotzdem noch gekocht werden, es muss noch getröstet werden, es muss sich noch um Personen gekümmert werden, aber das halt jetzt alles unter neuen Bedingungen. Und deshalb sind Kehrleistende und Kehrempfänger natürlich noch mal mehr von der Klimakrise betroffen. Und deshalb sehen wir eine klimagerechte Vergesellschaftung der Care-Arbeit als eine Antwort auf all diese drei Tendenzen. Denn wenn wir das Ganze der Sorgearbeit vergesellschaften, wird sie vom Privaten wieder in eine gesellschaftliche Verantwortung übergeben und damit auch entprivatisiert. Und durch diese gesellschaftliche Verantwortung wird auch die geschlechtliche Arbeitsteilung aufgelöst und auch die migrantisierte Arbeitsteilung. Und das passiert dann zum Beispiel dadurch, dass die Pflege nicht mehr in der Familie stattfindet, sondern dafür Infrastrukturen sind, die die Sorgenden entlasten können. Und natürlich auch dadurch, dass Krankenhäuser und Pflegeheime keinen Profit mehr machen dürfen. Also Sina meinte vorhin, Grundbedürfnisse sollen nicht genutzt werden, um Profit zu machen. Und in diesem Fall würden wir natürlich auch sagen, Gesundheit ist keine Ware. Gesundheit ist nicht dafür da, dass einige Profit machen können. Und durch eine gesellschaftliche Verantwortung für Care werden natürlich auch Beziehungen und soziale Beziehungen gestärkt. Und hier auch in Bezug auf Klimagerechtigkeit total wichtig, Care will ja die Bedürfnisse von den einzelnen Personen wieder in den Vordergrund stellen oder die Bedürfnisse von allen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die Bedürfnisse von Menschen in verschiedenen Teilen der Welt ins Auge fassen und natürlich auch von zukünftigen Generationen. Das heißt, eine klimagerechte Vergesellschaftung von Care bedeutet auch, dass wir schauen, was braucht es jetzt bei uns, aber auch was braucht es über die Generation und in anderen Teilen der Welt. Und wir sehen auch Care als einen super wichtigen Sektor, weil er halt sehr klimaneutral ist. Also Fürsorgearbeiten haben tendenziell einen geringen CO2-Ausstoß. Das heißt, hier liegt eigentlich super viel Potenzial, um eine Gesellschaft, also soziale Beziehungen zu stärken und klimagerechte Arbeiten zu schaffen.
Okay, nochmal zur Frage, was es für Entprivatisierung oder die Vergesellschaftung von Sorgearbeit braucht. Also worauf kommt es da deiner Ansicht nach an?
Wie das jetzt konkret aussehen kann, ist sehr unterschiedlich. Nadine meinte ja auch gerade, es gibt jetzt nicht den einen Maßnahmenkatalog, sondern man muss lokal einfach schauen, was es eigentlich braucht. Und dementsprechend sind basisdemokratische Prozesse auch total wichtig. Das heißt, es soll gemeinsam geschaut werden, welche Strukturen braucht es eigentlich an welchen Orten. Und dafür gibt es beispielsweise schon die Experimente mit Care-Räten, wo sich dann Personen zusammentun und gemeinsam lokal schauen, okay, welche Problematiken gibt es eigentlich im Care-Sektor und wie können hier für Lösungen aussehen. Und es gibt aber auch noch ganz andere Ansätze. Also das meinte ich ja schon vorhin, es ist total viel passiert zum Thema Vergesellschaftung und Care. Zum Beispiel haben sich Reiniger in Kooperativen organisiert, wie in Zürich in der Reinigerinnenkooperative Autonomia, die, glaube ich, auch schon mal bei dir im Podcast waren. Und es gibt auch immer mehr die Bestreben, Gesundheitszentren zu erstellen, also Orte in Nachbarschaften, wo dann verschiedene Care-Angebote sein können. Seien es dann Freizeitangebote oder eine Kita oder auch Beratungsangebote für verschiedene Personen. Und da ist natürlich wichtig, dass der Zugang so gegeben ist, dass alle an diesen Infrastrukturen teilhaben können und dass auch alle mitentscheiden können, was es eigentlich braucht. Und da ist gerade auch so eine Bestrebung, Sorgezentren zu schaffen in ehemaligen Shopping-Malls. Besonders in Berlin gibt es die Initiative Shopping-Malls zu Sorgezentren. Und das ist aber ein Projekt, was ja auch total gut auf andere Städte übertragen werden kann, denn wir haben ja überall mittlerweile Kaufhäuser in bester Innenstadtlage, die leer stehen und die irgendwie neu belebt werden müssen. Und dann gibt's noch den Ansatz, das hatte ich ja auch schon erwähnt, der sorgenden Städte, die es vor allem in Spanien und im lateinamerikanischen Raum gibt. Und da habe ich mir jetzt mal das Beispiel Barcelona rausgepickt, weil ich es da total interessant fand, dass versucht wird, wurde, Care als eine umfassende Aufgabe in alle Ressorts zu bringen. Also das heißt, das war jetzt nicht nur beim Sozialressort angesiedelt, sondern die ganze Stadtverwaltung musste sich damit auseinandersetzen, was eigentlich Care und was feministische Ökonomie bedeuten könnte. Und das hat schon zu einem Umdenken geführt und zu einer ganz anderen Handhabung von der lokalen Politik. Und ich kann auch gerne noch mal auf das Beispiel Barcelona näher eingehen.
Gerne, weil sorgende Städte, das klingt irgendwie erstmal voll abstrakt, ne? Nach irgendwie so einem Konzept, was irgendeinem Elfenbeinturm dafür genommen wurde, um, weiß ich nicht, Care-Räte und andere Initiativen irgendwie unter einem Begriff so zusammenzuklamüstern so und dann einen fancy Essay drüber zu schreiben. Aber ich glaube, da steckt viel Konkreteres und Handfesteres dahinter, wie du eben schon angedeutet hast. Also machst vielleicht an dem Beispiel, ne? Also Barcelona hat ja auch, glaube ich, so eine progressive Bürgermeisterin und da ist ja auch viel dann im Mobilitätsbereich, glaube ich, auch wird da gemacht, ne? Also genau, erklär vielleicht nochmal, was das dort bedeutet, sorgende Stadt.
Ja, witzig, dass du sagst, dass es so im Elfenbeinturm entwickelt wurde. Ich glaube, eigentlich war der Versuch, den Elfenbeinturm in die Praxis zu bringen, also so die ganzen Ansätze, die es schon in der feministischen Ökonomie gab, mal lokal anzuwenden. Und dafür wurde so ein ganz großer Maßnahmenkatalog entwickelt, ich glaube mit 62 Maßnahmen für die Stadtverwaltung und was geändert werden kann. Und was so gut funktionierende oder Best-Practice-Beispiele, wenn man das so sagen möchte, war zum Beispiel die sogenannten Superblocks. Also das heißt, es wurden dann Blöcke, die je Zeit 5 Minuten erreichbar waren, gebildet. Und in diesen Blöcken wurden dann halt Pflegefachkräfte gesammelt, die halt für den Block verantwortlich waren und die dann in diesem Block halt die Personen, die Fürsorge brauchen, umsorgt haben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass zum einen feste Ansprechpersonen da waren. Das heißt, man konnte sich viel, viel besser auf die Anforderungen und Bedürfnisse der zu Pflegenden einstellen. Und die PflegerInnen hatten auch viel mehr Autonomie. Also sie konnten selber entscheiden, wann sie wohin gehen, wie sie ihre Schicht planen, was zu viel mehr Freiheiten geführt hat. Und ein anderes Beispiel aus Barcelona ist so eine Care-Karte, die für Personen erschaffen wurde, die besonders viel Fürsorgearbeit leisten. Und mit dieser Care-Karte sollte ein leichterer Zugang zu bestimmten Infrastrukturen ermöglicht werden. Also zum Beispiel zu Beratungsangeboten oder zu Kinderbetreuungsprogrammen.
Ja, super spannend. Ein kleiner Aspekt, der mich noch interessiert hätte, Liska, ist, du hattest vorhin schon die Verbindung von Care und Klima deutlich gemacht. Und ein Aspekt davon ist, wie du schon gesagt hast, dass Care-Berufe tendenziell klimaneutraler oder weniger klimaschädlich sind. Darüber hinaus hast du in einem Vorgespräch mit mir auch mal so gesagt, dass Care auch aus deiner Sicht viel mit einer Haltung zu tun hat. So. Und das betrifft, glaube ich, auch den Bereich eben Care nicht nur gegenüber den Mitmenschen, sondern auch gegenüber der Umwelt. Ja. Deswegen kannst du vielleicht nochmal 2 Takte dazu sagen, was du damit meinst und inwiefern das auch für so einen Vergesellschaftungsdiskurs relevant sein könnte, da nochmal drüber nachzudenken, über Care als Haltung. Mhm. Genau.
Ja, wir im Strang haben uns auch ganz bewusst für so einen ganz weiten Care-Begriff entschieden. Das heißt, genau, auch die Pflege der Umwelt fällt damit rein oder auch die Bereitstellung von Infrastrukturen. Und damit sind wir damit Care natürlich auch so ein bisschen in allen anderen Strängen vertreten, im weitesten Sinne. Und ich glaube, dafür wird dann auch der Austausch total spannend. Genau, und Care als Haltung, da geht es besonders darum, dass wir den Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen legen oder auch die Beziehung natürlich zur Natur. Und das kann ich natürlich auch in einem Arbeitsumfeld, wenn ich etwas produziere, was ich für sinnvoll erachte oder was Bedürfnisse sozusagen befriedigt, also dementsprechend dann auch eine Wirtschaft, die halt an Bedürfnissen ausgerichtet ist. Und klar, dann kommen wir direkt in sowas, okay, ist jetzt eine große Landwirtschaft, die ja das Bedürfnis Essen zum Beispiel befriedigt, aber wenn es dann ein großer Hof ist, der die Natur schädigt, ist das dann noch Care? Wo man dann sagen könnte, nein, Care wäre es eigentlich, wenn wir uns halt damit auseinandersetzen, dass wir fürsorglich auch mit unserer Umwelt und unserer Natur umgehen.
Und das natürlich aber auch dekolonial gedacht. Ich habe letztens wieder in der Taz von so einem Beispiel in Tansania gelesen, wo halt irgendwie so ein kolonialistischer Umweltschutz dann dazu führt, dass die Menschen vor Ort vertrieben werden. Ja. So auf eine ultrarassistische, koloniale Art. So. Und das war auch schon mal hier im Podcast Thema, als ich ein Autor von Half Earth Socialism hatte, ne? Weil die Bewegung für mehr Umweltschutzzonen oder mehr Naturschutz ist natürlich super wichtig, aber sie muss natürlich auch immer im Sinne der Menschen vor Ort gedacht werden. Ne?
Ja, vielleicht kurz daran anschließend, das Problem bei ganz vielen Klimaschutzmaßnahmen ist auch oft, also dass dieser Care-Aspekt gar nicht mit einbezogen wird, also sich nicht überlegt wird, wer dann letztendlich diese Ideen umsetzt oder wer auch darunter leidet. Und das sind tatsächlich auch häufig die Care-Arbeit leistenden Frauen in den Gebieten.
Ja, danke dir, Liska, soweit. Bin auch da sehr gespannt, dann auf der Konferenz noch mehr zu erfahren und zu lernen. Genau, Thomas, dann jetzt nochmal zum Schluss zu dir, zur Mobilität, zum Thema Verkehrswende, für das du dich auf verschiedenen Ebenen sehr stark machst. Wenn wir da auf den Mobilitätssektor in Deutschland schauen, in Europa vielleicht, aber auch weltweit, aber vielleicht gucken wir mal tatsächlich begrenzt auf Deutschland, wo ja schon viel im Argen ist, ne? Da lässt sich natürlich über vieles sprechen, ja. Die Fixierung auf den privaten Autoverkehr, sei es Verbrenner oder sei es jetzt E-Auto, ist da ein Thema. Die Macht der Autokonzerne, ihrer Lobby in der Politik, aber natürlich auch Probleme mit dem Staatsbetrieb Bahn und mit den Öffis. Also worauf müssen wir aus deiner Sicht schauen? Was sind die Probleme, die wir in den Mittelpunkt stellen müssen, wenn wir dann weiter drüber nachdenken, wie wir unsere Mobilität vergesellschaften, demokratisieren?
Naja, also im Gegensatz zum Care-Bereich ist gerade der Verkehrsbereich oder Mobilitätsbereich der Bereich, wo in Fragen Klimaschutz in den letzten Jahrzehnten ja nichts passiert, also so gut wie nichts passiert ist und da der sehr problematische Bereich ist. Und das hat natürlich was mit der Struktur zu tun, die wir da antreffen. Deshalb wäre die These, dass der Klimaschutz im Mobilitätsbereich nur tatsächlich umsetzbar ist, nicht indem man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rumschraubt oder statt dem Verbrenner mit dem E-Auto fährt, sondern das wird nur funktionieren, wenn es einen insgesamten Umbau der gesamten Infrastruktur gibt. Das heißt also weg von dem, was du gerade gesagt hast, auf das autozentrierte Verkehrssystem hin zu einem Verkehrssystem, das rund um den sogenannten Umweltverbund organisiert ist. Das heißt rund um das zu Fuß gehen, das Fahrradfahren und auf die öffentliche Verkehre. Und da es natürlich große Konzerne gibt, die sehr gut am jetzigen System verdienen, wird das eine Sache sein, die nur gegen die Autokonzerne geht. Und deshalb wird es in diesem Bereich auch nicht ohne Vergesellschaftung gehen. Das heißt, so ein Umbau des Mobilitätssektors muss letztendlich an drei Bereichen ansetzen, die es zu vergesellschaften gilt. Und ich fange jetzt mal mit den Autokonzernen an. Wir haben ja die Situation, es werden zu viele Autos produziert, die sind schädlich, die werden produziert, weil sich Private ihre Profite aneignen wollen. Und gleichzeitig sind es nicht mal für die Menschen, die da arbeiten, die, wenn es so lange sie da arbeiten, der ganz gut verdienen, aber halt permanent von Arbeitsplatzabbau bedroht sind, weil wir haben da weltweit riesige Überkapazitäten im Autobereich und da wird es in absehbarer Zeit zu großen Werksschließungen kommen. Insofern kann da die Vergesellschaftung, die wir aus ökologischen Gründen stärker anstreben, durchaus auch für die Beschäftigten dort zu einer Chance werden, weil ihre alten Bullshit-Jobs eh auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb Vergesellschaftung gleichzeitig verbunden sein wird mit oder kann mit Konversion. Also Konversion heißt, was anderes zu produzieren, zum Beispiel Schienenfahrzeuge zu bauen. Und von daher wäre eine Vergesellschaftung von Automobilkonzernen ein wichtiges Element in der Frage der Verkehrswende. Einmal, weil damit ein Treiber für Automobilität wegfällt, nämlich der Profittreiber. Zum einen, zum anderen, weil dann gesellschaftlich nützliche Dinge wie Schienenfahrzeuge produziert werden können. Verbunden natürlich mit Arbeitszeitverkürzung, mit allen möglichen anderen. Da gehe ich jetzt gar nicht so groß drauf ein, das gehört auch dazu, aber das wäre so ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist Vergesellschaftung von öffentlichen Verkehren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, weil es ist ja in unserem Gefühl schon irgendwie, du hast es gesagt, ist die Deutsche Bahn ist ein Staatsbetrieb. Werden viele sagen, ist doch öffentlich, das ist doch gerade das Problem. Ich würde aber sagen, nach meiner Begrifflichkeit von Vergesellschaftung ist halt ein Staatsbetrieb kein Vergesellschafterprinzip, weil halt die ganzen Elemente fehlen, der Demokratisierung, der Einbeziehung der Menschen, die da arbeiten, derjenigen, die das da nutzen. Und du hattest ja vorhin im Energiebereich nach konkreten Modellen gefragt. Also es wäre eigentlich ohne Probleme denkbar. Dazu müsste man nur auch ein entsprechendes Gesetz schaffen. Das könnte der Bundestag verabschieden. Die Deutsche Bahn auch in der Anstalt öffentlichen Rechtes umzuwidmen oder zu überführen. Das ist ein relativ einfaches Verfahren. Und darin kann dann auch definiert werden, wer alles, also welche Personengruppen in dieser Bahn Mitspracherecht haben. Also die Beschäftigten, die Menschen, die die Bahn nutzen. Und es ist auch denkbar zu sagen, ja, da kommen auch Gruppen, die globale Fragen mit betrachten, mit rein. Ne? Also das ist politisch gestaltbar. Das liegt in unserer Entscheidung, wie so was aussehen kann, so eine vergesellschaftete Deutsche Bahn beispielsweise. Ähnliches gilt auch für die regionalen Verkehrsverbünde, die sind ja teilweise...
Kurze Fußnote, Thomas, ja? Weil wir gerade bei der Deutschen Bahn waren. Mhm. Da wird ja gerade über die Aufspaltung viel diskutiert in der Bahn. So. Also, dass man da Schienennetz und Betrieb irgendwie spaltet. Und dann ist oft so ein Argument, ja, dann ist mehr Konkurrenz und dann werden die Tickets günstiger und dann wird der Service besser und so. Mhm. Und das verfängt, glaube ich, bei unglaublich vielen Leuten, weil halt auch gerade die Bahn so kaputt gespart wurde in den letzten Jahrzehnten, dass der Service und der Betrieb und alles so shitty ist und wir ständig irgendwo an Bahnhöfen und die Beine in den Bauch stehen und rumfrieren und so. Aber ist das eine Lösung oder wie blickst du da aus, sagen wir mal, einer linken Perspektive drauf? Was brauchst du eigentlich?
Naja, gerade diese Vorstellung der Aufspaltung, ne, die heißt ja, wir machen das Netz, es kann ja keine zwei Netze geben, das ist klar, das bleibt dann im Monopolbereich und auf dem Netz können aber ganz verschiedene Anbieter dann agieren und dann gibt es Wettbewerb und dann strengen die sich mehr an und dann wird für alle alles besser. Das ist ja dieses neoliberale Denken, das dahinter steckt, weil sich neoliberale Kundenfreundlichkeit oder Bürgerinnenorientierung nur vorstellen können, dass das dann funktionieren, wenn die Unternehmen Kohle dafür kriegen. Und wenn sie es nicht gut machen, kriegen sie keine Kohle. Dem stelle ich halt gegenüber zu sagen, diese Bürgerinnenorientierung, die Nutzerorientierung muss über demokratische Elemente reinkommen. Hm. Ne? Also, dass die vernünftig und gut arbeiten, muss darüber geregelt werden. Und man wird es nie schaffen, da wird ja seit 30 Jahren dran rumgedoktert im Energiebereich oder im Mobilitätsbereich, so quasi Monopole irgendwie in Wettbewerbssituationen zu bringen. Und es hat die Sache immer nur schlimmer gemacht. Das ist, glaube ich, nach 30 Jahren Neoliberalismus so eine Erfahrung. Deshalb wäre meine Antwort auf die schlechten Service von der Bahn eine Beteiligung der Beschäftigten, dass die nicht nur als Prellbock da sozusagen für die schlechte Leistung im Wagen stehen und sich das anhören müssen, sondern mitgestalten können, eine Mitbestimmung der Nutzerin, der Bahnfahrerin, eine Einbeziehung der Kommunen, die damit entscheiden können, ob ihr Bahnhof geschlossen wird oder nicht. Also so eine kombinierte Gesellschaft, wo die verschiedenen Interessen zusammenkommen und die Aushandlungsprozesse. Es geht ja bei der Gesellschaftung um Aushandlungsprozesse. Und ich glaube, bei der Bahn kann man das sehr gut zeigen. Hm. Und ein gutes Beispiel, auch weil man sieht, dass das funktioniert, die Schweizer Bahn, die als gemein als gute Bahn gilt, die ist zum Beispiel anders organisiert als die Deutsche Bahn. Die ist nämlich eine Bahn als Zusammenschluss von Regionalverbünden. Das heißt, die kann sich nicht wie die Deutsche Bahn sein, ich bediene nur noch die großen Knoten und alles andere ist mir wurscht. Weil da würden die Regionalbeteiligten nicht mitmachen. Also wir brauchen so eine Struktur, die so eine Politik, wie die Deutsche Bahn sie macht, wir konzentrieren uns auf die gewinnbringenden Sachen, strukturell verhindert. Ne? Also darüber müssen wir nachdenken. Wie kann eine Anstalt öffentlichen Rechts, Deutsche Bahn, so gestaltet sein, dass die verschiedenen Akteure ihre Rechte durchsetzen können und das entsprechend gestaltet sind. Hm. Und das Gleiche gilt für die lokalen Verbünde. Ne? Also ich wohne hier in Nordrhein-Westfalen, da ist das Problem, dass die lokalen Verbünde nicht vernünftig zusammenarbeiten. Die denken bis zu ihrer Stadtgrenze und nicht darüber hinaus. Ne? Also da müsste es auch eine etwas größere Struktur geben, wo, und das kann auch wieder als Anstalt öffentliches Recht organisiert sein, kann aber auch, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, auf jeden Fall als öffentliche Anstalten oder Gesellschaften, das gibt das öffentliche Recht ja her, um auch genauso wieder diese verschiedenen Akteure und Nutzerinnen da reinzukriegen. Mhm. Und dritter Bereich, ich hatte jetzt die Autokonzerne, die öffentlichen Verkehre. Ich glaube, ein dritter Bereich, der zunehmend wichtig wird, der aber zurzeit noch völlig unter dem Radar ist, ist die Frage von Mobilitätsplattformen. In den Mobilitätsplattformen, also Google Maps, auch die Autokonzerne basteln an ihren eigenen, findet zurzeit ein heftiger Kampf drüber statt zwischen den großen Autokonzernen und den Datenkonzernen. Also wer da nachher die Nase vorn haben wird bei der Frage, wie Mobilität als Mobilitätsangebot, also losgelöst von dem konkreten Verkehrsmittel organisiert sein wird. Das kriegen wir alles gar nicht so groß mit, ne? Aber da passiert extrem viel. Und warum ist das so wichtig? Wer über den Algorithmus bestimmt, nachdem mir angezeigt wird, was gut für mich ist, welche Fahrwege. Und wer das größte Netz hat, wird zukünftig darüber bestimmt, wo Mobilitätsströme hingehen. Hm. Beispiel, wenn eine Kommune sagt, wir wollen den Verkehr bei uns in der Stadt auf eine bestimmte Art und Weise lenken. Wir wollen die Leute motivieren, auf öffentlichen Verkehr umzusteigen oder da ein Sharing-Angebot zu nutzen. Dann brauchen sie einen Zugriff auf die Empfehlung, die den Menschen gegeben wird, die in diese Stadt reisen wollen. Wenn so ein Algorithmus, der kann ja gucken, was ist der kürzeste Weg, was ist die billigste Art und Weise, er kann aber auch gucken, was ist die ökologischste und mir dann eine Empfehlung geben. Das heißt, diese Auseinandersetzung, wer zukünftig die Plattform bestimmt, wird meines Erachtens eine sehr wichtige sein, werden wir auch auf der Konferenz diskutieren. Und warum soll es nicht auch eine Kampagne geben, Google Maps zu vergesellschaften? Hm. Ich glaube, das wird eh eine ganz große Frage sein. Also, was die Netze zurzeit sind, die Plattformen, das ist öffentliche Infrastruktur, die vergesellschaftet gehört, weil die bestimmen extrem über unser Leben und wir nehmen das ganz oft einfach so hin. Und warum Google Maps vergesellschaften und nicht Street View irgendwie ausbauen? Dadurch, dass es da die Macht der Größe gibt, wird eine Alternativbewegung keine Chance haben, Alternativen da aufzubauen, die wirkmächtig werden. Das heißt, gerade in den Plattformen wird es nur die Alternative geben, letztendlich das zu vergesellschaften, wenn wir gesellschaftliche Kontrolle darüber wieder erlangen wird. Und wir merken das zurzeit an allen leichten Regulierungsbemühungen, die die EU hat, wie stark die Konzerne sich dagegen wehren, weil sie halt nicht wollen, dass ihre Algorithmen gesellschaftlich bestimmt sind, sondern sie wollen es nach ihren Profitinteressen bestimmen. Ist ja auch ganz klar logisch. Ist ja ihre Aufgabe für ihre Aktionärinnen. Und also diese drei Bereiche, Autokonzerne vergesellschaften, öffentliche Verkehre vergesellschaften, also demokratisieren und Plattformen vergesellschaften, das sind, glaube ich, die drei Steinbeine, die man braucht. Und was sehr schön ist im Mobilitätsbereich, wir haben ja mit der Kampagne Wir fahren zusammen ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Kampagnen zwischen Klima, also wo Klimabewegung beteiligt ist und Beschäftigte, was funktioniert, wo es auch inzwischen so ein bisschen eine Kultur rausgebildet hat, eine gemeinsamen Kampagnen. Und das sind, glaube ich, auch so Anknüpfungspunkte, weil wir müssen ja andere Akteure auch kennen. Und deshalb funktioniert es im Moment mit Verdi sehr viel einfacher als mit der IG Metall. Ne? Also wird es sehr viel schwieriger sein, mit der IG Metall darüber zu reden, VW zu vergesellschaften, als mit Verdi darüber zu reden. Lasst uns mal gucken, wie wir die Verkehrsverbünde demokratisieren und die Beschäftigten da mehr Mitbestimmung kriegen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen bessere Ausgangsvoraussetzungen. Trotzdem wird es sicher sehr schwierig werden. Vielleicht erstmal genau so viel dazu.
Ja, super. Auch da bin ich gespannt, mehr zu erfahren auf der Vergesellschaftungskonferenz, wenn mein Nachtzug denn dann pünktlich kommt. Aber der wird ja betrieben von der ÖBB und nicht von der Deutschen Bahn. Wobei ich nicht weiß, ob die ÖBB so cool ist wie die Schweizer Bahn. Ich liebe die Schweizer Bahn, ich wohne ja hier in Konstanz und immer wenn ich nach Zürich muss, dann liebe ich es, weil es ist die SBB. Sie hat zwar ihren Preis, aber tipptopp organisiert, wie ein Schweizer Uhrwerk.
Sie funktioniert.
Das Klischee stimmt in dem Fall. Aber das hat mit Investitionen zu tun und jetzt habe ich das auch gelernt. Danke dir, Thomas, dafür, mit genau dieser gemeinwohlorientierteren Struktur der SBB.
Und die Schweiz hat keine Automobilindustrie.
Klar.
Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, Leute, danke euch für die Einblicke in die Bereiche Energie, Landwirtschaft, Care und Mobilität und wie Vergesellschaftung da jeweils aussehen könnte. Die Zeit ist schon fortgeschritten, mich hätten jetzt aber schon noch zwei Aspekte interessiert. Und zwar, wie schaffen wir es aus eurer Sicht, mit dem Begriff noch mehr in die Mitte der Gesellschaft zu kommen, also da Mehrheiten für zu gewinnen? Ich denke, da sind wir trotz Erfolgen noch immer in der Nische und ja, müssen auch noch viel dran arbeiten, den Kampf um die Köpfe zu gewinnen, denn der Begriff, der scheint mir auch noch mehrheitlich negativ besetzt. Also, wie weit sind wir da im Kampf um die Köpfe und was gilt es da noch zu tun? Das wäre die eine Frage. Und die andere, wie mobilisieren und organisieren wir Leute? Also, was ist jetzt aus eurer Sicht wichtig, um Vergesellschaftungskämpfe voranzutreiben? Das soll ja ein ganz zentraler Aspekt auf der anstehenden Konferenz sein. Möglicherweise entstehen da vielleicht auch neue Kampagnen oder Projekte. Nadine.
Genau, ich glaube, bei der letzten Konferenz gab es ja schon diese unglaubliche Begeisterung, dass sich so viele Leute angemeldet haben. Und bei dieser Konferenz war es jetzt wieder so mit irgendwie fast 800 Anmeldungen und 320 Plätzen. Dann bekommt man so das Gefühl, dass seit der letzten Konferenz unglaublich viele Texte, Podcasts, Artikel, also dass so der Begriff Einzug in bestimmte Debatten erhält, sei es jetzt in der Landwirtschaft, aber auch ja RW und Co. Enteignen hast du ja schon angesprochen, die haben auch eine eigene Konferenz organisiert. Also das ist mittlerweile, glaube ich, schon so ein Begriff, mit dem viele was anfangen können, der irgendwie auf Bannern zu finden ist. Vor zwei Wochen gab es so einen Banner-Drop bei Tönnies. Der war dann auch in der Tagesschau mit Tönnies Vergesellschaften. Aber wie gesagt, können halt hauptsächlich, würde ich sagen, viele Linke was damit anfangen. Und ich glaube, das muss sich noch ändern. Also dieses sich auf die Schulter klopfen, so yes, die Eigentumsfrage ist back, ja, aber halt eben sehr in diesen linken Kreisen. Und jetzt gehört eben so dieses Thema raus aus den linken Debatten und rein in andere Debatten. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial nach oben.
Liska.
Ja, ich glaube, ich kann da ganz gut anschließen aus so einer Care-Perspektive, weil was ich super spannend finde, ist, dass dieser Begriff Care sich ja erst in den letzten 10 Jahren etabliert hat. Also vorher war es auch so ein Nischenthema, was nur ganz wenige Leute mitbekommen haben. Und jetzt können, glaube ich, fast alle was mit Care anfangen und auch mit der Care-Krise. Und das sehe ich auch als so einen großen Erfolg und hoffe auch, dass das mit dem Vergesellschaftungsbegriff ähnlich passiert und der noch ähnlich in die Mitte rückt. Im Care-Sektor stehen wir zwar noch am Anfang mit der Frage von Vergesellschaftung von Care, aber da ist schon total viel passiert, einfach in ganz vielen kleinen Praxisbeispielen, wo auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich damit auseinandergesetzt wurde, wie eine Vergesellschaftung von Care aussehen kann. Und besonders auch in der Vergesellschaftungsdebatte gerade ist es ja sehr theoretisch und ich glaube, die Expertise aus der Praxis ist total wichtig. Und das heißt, hier müssen wir daran arbeiten, an die Person zu kommen. Auch in der Krankenhausbewegung gab es ja eine total gute Mobilisierung, um das Pflegepersonal mitzunehmen. Das heißt, es gibt Sachen, daran können wir uns orientieren. Ich glaube, darüber in einen Austausch zu kommen, ist super wichtig, weil wir letztendlich oft an ähnlichen Fragen hängen und genau da voneinander lernen können und nicht das Rad komplett neu erfinden müssen. Und daran anschließend, ich glaube, es ist auch total wichtig, die Öffentlichkeit mitzunehmen und da eine gute Arbeit zu machen. Wir hatten es ja am Anfang schon richtig oft davon, okay, wie können wir zeigen, was wir gewinnen können? Aber vielleicht müssen wir auch so ein bisschen zeigen, okay, was verlieren wir eigentlich, wenn wir jetzt immer weitermachen, so wie bisher? Und jetzt wieder auf den Care-Sektor bezogen, in der Pflege ist es einfach enorm. Also wir haben jetzt schon einen totalen Fachkräftemangel. Und bis 2030 gehen, glaube ich, geschätzt 500.000 mehr Pflegefachkräfte in Rente. Und gleichzeitig werden wir bis zu 2 Millionen Menschen mehr in Pflege haben. Also wir müssen reagieren, wir müssen da irgendwie raus. Und ich glaube, das mitzuteilen und zu sagen, dafür haben wir Lösungsansätze, ist total wichtig.
Thomas, gerne.
Ja, ich will gerade an dem letzten einmal ansetzen. Das war auch mal auf die lokale Ebene sehen. Und da ist halt, und zwar nicht unter dem Thema, unter dem Stichwort Vergesellschaftung, in den letzten 15 Jahren unheimlich viel passiert in den Stadtwerken, dass Kommunen ihre Stadtwerke sich zurückgeholt haben, dass sie neue Stadtwerke gegründet haben, also wo sozusagen eine Vergesellschaftung von unten geht. Allerdings gar nicht, da wird kein Mensch, der das beschließt, in den Stadträten von Vergesellschaftung reden, ne? Sondern die sagen, wir organisieren uns unsere Kommune wieder, wir wollen wieder mehr Einfluss haben, weil wir uns auf die Konzerne nicht verlassen können. Also ich glaube, wir müssen die beiden Dinge zusammendenken, also die kleinen Dinge, die passieren und der große Diskurs, der darüber läuft. Und da ist halt, dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen bei diesem großen Diskurs und deshalb ist es auch die Frage, ob Vergesellschaftung der einzig richtige Begriff ist oder ob wir auch noch mit anderen Begriffen arbeiten müssen, dass wir natürlich 30 Jahre neoliberale Ideologie hinter uns haben, wo die Frage Eigentum und was hat es, warum muss das kritisiert werden, sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben natürlich ein Scheitern der von Vergesellschaftung in den osteuropäischen Ländern hinter uns, was die Linke auch nie richtig aufgearbeitet hat, was da eigentlich passiert ist, was ja immer noch mitschwingt. Das heißt, wir müssen diesen Begriff einmal von unten nochmal definieren, was heißt das, auch im kleinen Bereich, in den Kommunen, und was heißt das auch in Frage von Demokratie? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also nicht nur die Profitlogik brechen in diesem Diskurs, sondern halt auch demokratische Strukturen schaffen und nicht Staatsmoloche, die dann irgendwie, ne? Also die Deutsche Bahn ist ja immer noch im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, ist ja aber kein toller Laden. Also muss demokratisiert werden. Also auch darauf braucht man, glaube ich, eine Antwort, damit das attraktiver wird für Menschen auch zu sagen, naja, das ist nicht so wie die alten Staatskonzerne oder die Wirtschaft in der ehemaligen Sowjetunion, sondern das hat was, es bringt einen Vorteil, ein besseres Leben für mich. Ne? Das müssen wir hinkriegen, sonst werden wir nicht in die Breite kommen mit der Begrifflichkeit. Dass das für Gesellschaften kein Schmuddelwort mehr ist. Also da hätten wir schon viel erreicht. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Liska hat das im Care-Bereich angesprochen, wo es ja auch die Krise spürbar ist. Und genauso müssen wir an anderen Punkten gucken, wo erleben Menschen Krisen und wo haben wir mit Vergesellschaftungsmodellen, Beispielen der Lösung für ihr Problem. Ich glaube, wenn uns diese Verbindung gelingt, ne, so geht es besser als bis jetzt. Ne? Also ich glaube, die Angst hilft relativ wenig. Also wir müssen die Chance haben, dass wir was besser machen können. Und wenn das gelingt, glaube ich, dann haben wir sehr viel erreicht.
Sina?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, ins Machen zu kommen. Es sind sehr, sehr viele vielversprechende Ideen da. Wir haben jetzt ganz viele hier ausgebreitet und während ich euch anderen drei zugehört habe, sind mir auch sofort neue Dinge losgesprudelt. Also Thomas, wie du davon erzählt hast, Google Maps zu vergesellschaften, da denke ich natürlich sofort auch an soziale Medien. Also stellen wir uns mal ein demokratisch verwaltetes Instagram, Facebook, TikTok vor. Also es gibt viele Dinge, wo man anfangen kann. Und das war uns auch sehr wichtig auf dieser Konferenz, dass nicht nur eine Input-Konferenz ist, wo man von Freitag bis Sonntag mit Workshops zugeballert wird, sondern es ist nur zur Hälfte Input und zur Hälfte haben wir so Praxisphasen, wo Leute auch selber sich verabreden und Ideen entwickeln sollen. Und ich denke, man kann immer noch mal weiter diskutieren und Strategiedebatten führen, aber oft ist auch gut, einfach mal anzufangen. Und es ist auch in Ordnung, wenn eine Kampagne noch nicht die Antwort auf alle Fragen hat und wenn es nicht den kompletten Kapitalismus und alle Probleme der Welt auf einmal löst, das wird es nicht geben, sondern man pickt sich was raus, weil entweder es ist ein Thema, für das man brennt, oder es gibt da eine Gruppe, in der man sich total wohlfühlt. Man bildet eine Bande und arbeitet an einem Thema und schreitet fragend voran, wie die Zapatistas so schön sagen. Deshalb ganz klar hier der Aufruf zur Praxis. Geht, sucht euch da Genossinnen und fangt einfach an. Mit irgendwas.
Ja, schön. Ganz zum Schluss möchte ich jedem von euch noch die Chance für ein ganz kurzes Abschlussstatement geben, was so ein bisschen das aufgreift, was Liska jetzt eben noch thematisiert hat, nämlich mit, was haben wir zu verlieren einerseits, aber was auch zu gewinnen, ja. Denn wir haben es mit düsteren Zeiten zu tun, ja. Unter Umständen bevorstehenden Kollapsdynamiken machen wir uns nichts vor. Und andererseits ist Krise ja auch immer Gelegenheit. Also deshalb die Frage an alle von euch und wir fangen einfach mal wieder, weil die Reihenfolge, die hat sich über den Podcast hinweg jetzt schon etabliert. Wir fangen mit Sina an, dann Nadine, dann Liska und dann Thomas. Ja, was macht euch gegenwärtig Sorge zum einen und was gibt euch aber auch Zuversicht für eine solidarische Zukunft? Sina.
Ja, meine Antwort ist eher allgemein, aber in den ganzen, ja, wie lange, ja, über 10 Jahren, die ich jetzt schon Politik mache, ist es doch immer wieder ein Blick in die Geschichte, der mich dann zuversichtlich stimmt. Da stecken zwar auch sehr viele düstere Geschichten drin, aber ja auch jede Menge große gesellschaftliche Umwälzungen. Und ich glaube, Leute, die im Feudalismus unter einem König gelebt haben, haben auch nicht gedacht, dass das veränderbar ist und dieser Gottkönig, der von Gott gesandte König jemals abgesetzt werden könnte. Und wer sich regelmäßig mit Geschichte beschäftigt, merkt einfach, wie veränderbar eigentlich alles ist. Und egal, wie gerade der Status quo, wie trist er auch ausschaut, es ist alles veränderbar. Ja, und genau, darüber sprechen Indigo und ich auch viel in unserem Podcast.
Ach, übrigens.
Ich noch eine kleine Eigenwerbung machen darf. Wir machen einen Podcast über linke Geschichte und der heißt Geschichte der kommenden Welten. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut da gern vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Hört da gerne mal rein. Sina, danke dir. Nadine, auch an dich die Frage. Wo blickst du gerade mit Sorge drauf und was gibt dir vielleicht aber auch Zuversicht?
Wo blicke ich mit Sorge drauf? Ich glaube, was wir zu verlieren haben, sind halt unsere unmittelbaren Lebensgrundlagen. Der Boden, auf dem wir stehen, aber nicht nur der Boden, auf dem wir stehen, weil ein Großteil beuten wir eben den Boden im globalen Süden und in anderen Ländern aus. Und eben der Boden, der uns nährt. Und deswegen, ich glaube, an so alle Linken da draußen, Landwirtschaft und Ernährung ist ein materialistisches Thema und das sollten wir halt auf jeden Fall ernst nehmen und angehen in unseren linken Debatten. Ich glaube, was mir da Zuversicht gibt, ist, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen cheesy, aber die Vergesellschaftungskonferenz. Als ich letzten Sommer erfahren habe, dass wir nochmal eine Konferenz organisieren, war ich irgendwie so unstoppable und dachte, okay, ich mache das auf jeden Fall. Gerade auch noch in Verbindung mit Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, da wurde irgendwie so in den letzten Jahren so ein Saatkorn gesät. Richtig viele Leute sind begeistert, haben Bock da drauf und jetzt braucht es aber so eine dauerhafte Fürsorge und so ein dauerhaftes Pflegen dieses Vergesellschaftungspflänzchen und halt keine Leute, die Lust haben auf eine schnelle Ernte und nur einmal im Jahr dahin rennen und dann haben sie ihren Anteil an politischer Arbeit getan, sondern eben dauerhaftes Handeln und dranbleiben am Politik machen. Und dass es da eben viele Leute gibt, die Lust darauf haben, auch wenn irgendwie das, was es zu tun gibt, richtig, richtig viel ist und es richtig viel zu beackern gibt, dann gibt mir das eben ja gerade eigentlich relativ viel Zuversicht.
Ich liebe diese ganzen landwirtschaftlichen, sprachlichen Bilder, die Lavi-Leute immer überall einbauen. Wir ernten, was wir säen.
Ja, paint a picture, das gehört zum guten Storytelling. Ja, Nadine, danke dir. Liska, was haben wir zu verlieren, was haben wir zu gewinnen? Wo blickst du da mit Sorge ja auf die Gegenwart und was macht dir vielleicht auch Hoffnung oder Zuversicht?
Witzigerweise ist meine Antwort ganz ähnlich wie die von Sina, weil ich auch, weil es mir auch mal gut tut, irgendwie in die Geschichte zu sehen und zu gucken, okay, wow, es hat sich so viel getan und das wirkte vielleicht auch irgendwann mal überhaupt nicht greifbar. Und jetzt beim Care-Thema denke ich dann natürlich so an die 70er, wo diese große Bewegung Wages Against Housework war. Und jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo halt Care wirklich ein Begriff ist, der im Mainstream angekommen ist, hatte ich ja auch schon gesagt. Und wo wir alle eigentlich wissen, Hausarbeit ist Arbeit. Und das haben wir alles den Personen in den 70ern zu verdanken, die sich dafür super kreativ und engagiert eingesetzt haben. Und gleichzeitig macht mir das aber auch Sorge, weil ich dann denke, okay, da gab es so viel in den 70ern und jetzt sind wir immer noch nur da, wo wir sind. Und dann versuche ich mich so ein bisschen damit zu trösten, dass wir aber halt vielleicht in der Realpolitik noch nicht so viel angekommen ist, aber halt in diesen ganzen kleinen Initiativen ist total viel und es ist auch super viel passiert. Das bedeutet, die Lösungen sind eigentlich da und jetzt kommen wir in eine Krise. Das heißt, jetzt ist gerade so ein Möglichkeitsfenster und jetzt ist eigentlich die Chance, dass man die Lösungen, die vorgedacht sind oder die real schon im Kleinen existieren, nochmal ausweiten kann.
Ja, Liska, auch dir vielen Dank. Thomas, du hast das Abschlusswort. Wo blickst du mit Sorge drauf? Was gibt dir Zuversicht?
Naja, also ich denke, die Krise ist wirklich extrem gewaltig. Also auch vor allem, wenn man die global sieht, also der globale Rechtsruck und das zumindest drohende Desaster. Und das, was zurzeit relativ banal ist, wie irgendwie ein bisschen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verteidigen müssen. Und gleichzeitig sehe ich, ist wie Liska, ne? Also die Krise ist halt auch Chance. Und je besser wir in der Krise konkrete Beispiele haben und Menschen ansprechen können, mobilisieren, also nicht so tun, als hätten wir die Lösung. Ich glaube, das wäre das Falsche. Aber zumindest sagen, ey, wir haben da eine Idee, lass uns das doch mal ausprobieren, weil es ist besser, als nichts zu tun. Wenn uns sowas gelingt, rüberzubringen, dann hätten wir schon viel erreicht. Und da ihr jetzt alle auf die Geschichte so gut Bezug nimmt, Dutschke hat ja mal in einer Zeit, wo es auch sehr viel von Krise und Aufbruch die Rede war, gesagt, wir sind keine hilflosen Idioten der Geschichte. Also wir sind nicht nur Spielbälle, wir können auch was tun. Und das ist ein Punkt, das motiviert mich seit meiner Zeit als Schüler in den 70ern. Und ich finde, das gilt auch heute noch. Also daran kann man sich ein bisschen Orientierung und das macht auch Mut und hilft uns ein Stück weiter, denke ich.
Jawohl. Thomas, Liska, Nadine und Sina, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich hier besucht habt im Dissens-Podcast. Wir sehen uns auf der Vergesellschaftungskonferenz. Danke euch.
Ja, danke dir.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für die Vergesellschaftungskonferenz Let's Socialize Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns auf der Konferenz oder wir hören uns nächste Woche hier im Podcast. Bis dann.